another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
Hallo Fabian.
Hallo Christian.
Es ist schön, mal wieder mit dir zu reden und dann auch noch über so ein Thema, denn es ist jetzt Jahre her, dass wir beide über Final Fantasy VI gesprochen haben und es hat auch diese Zeit bis jetzt gebraucht, um den siebten Teil zu spielen und deswegen können wir jetzt darüber sprechen.
Ja, es ist wirklich Jahre her. Ich habe auch mal nachgeschaut, da waren wir noch in den einstelligen Folgenzahlen von Super Stay Forever, als wir über Final Fantasy VI gesprochen haben. Und es ist natürlich auch wirklich was Besonderes, weil du denkst so, naja, es geht vom sechsten auf den siebten Teil. Wie viel wird sich da wohl geändert haben, wenn wir das vergleichen mit anderen Spiele-Franchises oder auch Filmen oder so? Da ist sowas dann schon etabliert, da wird nochmal ein bisschen was rausgemolken. Aber hier erleben wir ja wirklich heute nochmal den Neustart, die Wiedergeburt und den Start einer ganz neuen Ära einer großen Videospielserie mit.
Ja, ein wirklicher Zeitenwechsel. Es wird das erste Final Fantasy sein, das die Perspektive wechselt, das auf 3D geht und auf vorberechnete CGI-Filme. Es ist das erste Final Fantasy für die PlayStation, also die Plattform wechselt. Es ist eines der wichtigsten Rollenspiele, das dieses Rollenspiel-Revival Ende der 90er Jahre anschiebt. Es ist die teuerste Spielproduktion zum damaligen Zeitpunkt. Es ist das bestverkaufte Spiel in Japan in den ersten beiden Launchtagen. Es hat noch heute einen Metacritic-Schnitt von 92. Also wir sprechen hier über nichts Geringeres als ein Meisterwerk der Spielegeschichte.
Das stimmt und wir dürfen auch nicht vergessen, es ist auch das Spiel, das die Serie überhaupt erst nach Europa gebracht hat, wo vorher echt nur Eingeweihte Final Fantasy kannten. Also in den USA gab es ja schon ein paar Teile, die da erschienen sind, so vereinzelt die NES- und Super Nintendo-Spiele. Aber das war wirklich das Spiel, was Final Fantasy auf der ganzen Welt ins Bewusstsein der Leute gebracht hat. Und das nicht von ein paar Rollenspielfans, sondern das wurde ein richtiger Mainstream-Kracher durch dieses epochale Werk, was Square damals geschaffen hat.
Ja, und es war auch für mich das erste Final Fantasy. Ich habe alle anderen Teile, die ich gespielt habe, hinterher nachgeholt, nachdem es mit diesem Spiel auch auf meinem Radar gelandet ist, damals, als es rauskam, als PC-Version. Denn hier treffen sich jetzt auch deswegen zwei Welten, weil wir dieses Spiel aus zwei unterschiedlichen Plattformperspektiven beleuchten. Du hast es doch bestimmt auf der PlayStation gespielt, oder?
Ja, ich habe es natürlich auf der PlayStation gespielt und eigentlich, Christian, sind wir immer bemüht, möglichst schnell dann auch mal zu erklären, über was für eine Art von Spiel sprechen wir eigentlich. Aber jetzt sind wir gerade schon an dem Punkt. Ich muss einmal kurz erklären, wie ich zu diesem Spiel hingekommen bin. Es war nämlich gar nicht so einfach für mich, weil ich hatte vorher schon die Erfahrung mit Final Fantasy davor gemacht. Vor allem natürlich mit dem sechsten Teil auf dem Super Nintendo. Ich habe das geliebt ohne Ende. Es ist bis heute eins meiner Lieblingsspiele und Lieblingsrollenspiele ohnehin. Und dann stellte sich das irgendwann so dar, dass die News rauskam von wegen, das ist jetzt vorbei mit Nintendo, das kommt für die PlayStation. Und das war ja nicht ganz am Anfang der PlayStation-Zeit, sondern die PlayStation war eine Zeit lang schon auf dem Markt und ich hatte die auch und ich fand die prima und ich war trotzdem ein bisschen persönlich angefasst dadurch. Weil ich dachte, Moment mal, ihr habt das doch so toll vorher auf den Nintendo-Plattformen gemacht, ihr könnt doch jetzt damit nicht auf die PlayStation gehen. Und dann weiß ich auch noch, wie die ersten Screenshots davon auftauchten und ich dachte so, Moment, das ist doch ein ganz anderes Spiel, das sieht doch gar nicht mehr aus wie das Final Fantasy, was ich vorher gespielt habe. Und ich weiß, dass ich dem nicht so ganz fröhlich gegenüberstand. Ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das dann funktionieren würde mit diesem neuen Look. Und es war für mich ein schwieriger Weg dahin, aber nichtsdestotrotz war ich natürlich dann begeistert, als ich es gespielt habe. Ich weiß, dass ich schon heiß drauf war, als es nur in Japan rauskam. Es gab einen Spieleladen bei uns in der Nähe damals, die hatten es auf Japanisch, aber selbst ich war damals so schlau zu wissen, okay, das Spiel brauchst du wirklich nicht kaufen mit japanischen Texten. Da kommst du nicht so weit. Es war ja auch noch keine typische, ich mache mal parallel die Komplettlösung im Internet auf Zeit. Und dann habe ich es erst später gespielt, als es eben auch auf Deutsch verfügbar war und habe es auch nicht bereut.
Ja, sehr gut. Okay, ja, ich habe es auch in der deutschen Version damals gespielt, in der deutschen PC-Version, die über Eidos rauskam. Und jetzt dann auch nochmal in der PC-Version, die man über Steam heutzutage kaufen kann. Was nicht die aktuellste Version ist, wie ich durch dich im Nachhinein erfahren habe, das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen, macht aber nichts, weil uns geht's ja eh um eine Spielerfahrung, die möglichst authentisch ist, wobei... Da könnte man auch wieder viel zur PC-Version sagen. Aber das klammern wir mal jetzt an der Stelle mal aus. Eigentlich müsste man die japanische PlayStation-Fassung doch spielen, die du verschmäht hast damals für die authentischste Erfahrung.
Ja, das stimmt. Ja, ist ja schon einiges auch geändert. Ich glaube aber, was du jetzt gespielt hast, ist schon auch okay.
Ja.
Weil du bist damit wahrscheinlich näher an dem PlayStation-Original dran, als du es in den 90ern mit der PC-Version gewesen wärst, weil die ja wirklich ziemlich furchtbar war in dem Urzustand, in dem sie erschienen ist.
Das Lustige ist, ich habe überhaupt keine schlechte Erinnerung an die PC-Version. Ich habe im Nachhinein dann gelesen, dass die so furchtbar verbuggt gewesen sein soll und viele Probleme gehabt haben soll. Habe ich null Erinnerung dran. Und ich habe die damals ausgespielt. Ich habe alles gemacht, was möglich war. Ich habe alle Weapons getötet, ich habe einen goldenen Chocobo gezüchtet, ich habe alle Materias aufgelevelt, ich habe die Battle Arena ausgekämpft, ich habe alles gemacht, was du machen kannst in dem Spiel. So sehr habe ich es geliebt und musste offensichtlich verdrängt haben, dass es da möglicherweise Probleme gab.
Ja, ich weiß nicht, ob du es ganz zum Release gespielt hast. Vielleicht gab es dann auch schnell Patches, die die schlimmsten Sachen beseitigt haben. Aber so, was ich gelesen habe, muss es ja wirklich gravierend gewesen sein. Aber vielleicht fehlten dir auch einfach nur die Vergleiche. Und du hast dann zum Beispiel nicht erkannt, dass der Soundtrack vielleicht nicht so gut war wie auf der PlayStation, was ja angeblich der Fall war. Anyway, heutzutage kann man das Spiel in mannigfaltig überarbeiteten Versionen spielen, auch in einem kompletten Remake, über das wir sprechen können. Und vielleicht noch der Einschub hier, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, ich habe das Spiel jetzt auch mit deutschen Texten gespielt.
Ja, ich auch.
Das ist natürlich ein bisschen speziell. Also generell, ich habe das vielleicht eben falsch gesagt, ich habe mich gefreut darauf, das Spiel in einer verständlichen Version spielen zu können. Die deutsche Übersetzung ist bei weitem aber nicht perfekt und da können wir später auch mal ein bisschen drauf eingehen, was da vielleicht vergeigt wurde und dann komischerweise auch bei späteren Versionen nie so richtig angegangen wurde, das Skript nochmal zu überarbeiten.
Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen vorausgeprescht und spulen nochmal zurück und erklären, was ist denn dieses Final Fantasy VII überhaupt, wenn man es erklären muss. Also es ist der 7. Teil einer altehrwürdigen Serie von japanischen Rollenspielen. Wir haben hier bei Stay Forever den direkten Vorgänger Final Fantasy VI schon besprochen in einer Folge. Die empfehlen wir natürlich gerne nochmal. Die ist aber nicht notwendig zum Verständnis, denn die Final Fantasy Spiele, obwohl sie ja in einer durchnummerierten Serie stehen, haben inhaltlich nichts miteinander zu tun. Also man muss keinen der Vorgänger kennen, um den 7. Teil spielen zu können. Es gibt auch fast keine Rückbezüge auf den 6. Teil. Diese Serie geht zurück bis zum NES, ist dann zum Super NES gewandert, immer auf diesen Nintendo-Plattformen. Der Vorgänger, der 6. Teil, kam 1994 raus und gilt als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Das heißt, die Latte war da schon sehr hochgelegt und dann kommt 3 Jahre später, 1997, auf der PlayStation, also auf der Konkurrenzplattform von Sony, dieser 7. Teil und macht viele Dinge, insbesondere in der Inszenierung, neu und anders. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Das Spiel haut einen ja gleich um, wenn man es anmacht, weil es eben einfach so anders ist als das, was man davor gespielt hat, wenn man von Final Fantasy kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch mehr dazu sagen müssen, was man in so einem japanischen Rollenspiel eigentlich macht an der Stelle oder ob wir beginnen zu beschreiben, wie das Spiel beginnt, wenn man es zum ersten Mal startet.
Würde mich interessieren, wenn du möchtest, deine Definition von einem japanischen Rollenspiel zu hören.
Oh, also...
Direkt überfallen, Pistole auf die Brust, so, ich erschieße dich, wenn du jetzt nicht die perfekte Definition für uns hast.
Also ich würde das jetzt natürlich relativ knapp fassen. Das sind rundenbasierte Zufallskämpfe zur damaligen Zeit. Und Zufallskämpfe ist so ein Wort, was wir immer so selbstverständlich benutzen. Das heißt, du siehst nicht die Gegner, mit denen du konfrontiert wirst, sondern in der Regel in den Arealen, die als Kampfareale definiert sind, läufst du eben rum. Und dann setzt in der Regel irgendein grafischer Effekt ein, so ein Wirbel oder sowas in der Art. Und dann startet eine Kampfmusik und du stehst in einer von dieser Oberwelt visuell abgetrennten Arena, wo du gegen die Monster kämpfst und deine Party, deine verschiedenen Helden und Heldinnen können abwechselnd agieren, genauso auch die Monster. Dadurch sammelst du Erfahrungspunkte, wenn du gewinnst. Deine Figuren werden besser. Du kannst dir Sachen kaufen. Du findest natürlich auch Sachen, in der Regel sowas wie Rüstung und neue Waffen und neue Fähigkeiten. Und dadurch wirst du selber kompetenter, die Monster werden es auch und es gibt einen stetigen Wechsel zwischen Phasen des Kampfes und zwischen Story-Segmenten und ich besuche Städte und Dörfer, wo ich eben schlafe oder was kaufe und auch die Geschichte vorangetrieben wird und das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber im Grunde sind das die wesentlichen Versatzstücke eines damaligen JRPGs.
Genau, das und genau die Versatzstücke, die wir in Final Fantasy auch finden, also auch hier im 7. Teil. Ich mit meiner vergleichsweise limitierten Erfahrung, was JRPGs angeht, weil ich nicht so viele Serien intensiv gespielt habe, würde jetzt stark generalisierend sagen, dass die Spiele, die ich kenne, etwas weniger Wert als westliche Rollenspiele auf die Charakterentwicklung und das eigentliche Rollenspiel, das Attributsystem legen. Bei Final Fantasy zum Beispiel sind die Levelaufstiege völlig automatisiert, man trifft da überhaupt keine Entscheidungen und dafür legen sie etwas mehr Wert auf ausgefeilte Kämpfe und vielleicht auch auf Storytelling. Also insbesondere natürlich hier die Final Fantasy Serie.
Ja, ich würde sagen, dass das auf den siebten Teil sogar ganz gravierend zutrifft, weil die ersten Spielstunden sind nur dadurch definiert zu zeigen, okay, guck mal, so funktioniert ein japanisches Rollenspiel und wir schleusen dich mal hier in sehr spektakulärer Manier durch 5, 6 coole Spielstunden durch. Danach weißt du, wie das Spiel hier funktioniert und dann lassen wir dich so ein bisschen von der Leine. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Spiel als die großen, sehr offenen und sehr flexibel gestaltbaren westlichen PC-Rollenspiele. Das Spiel ist wirklich was ganz anderes als Baldur's Gate, was jetzt Gunnar und du besprochen haben. Das ist eine ganz andere Art von Spiel.
Ja, das definitiv. Vor allem auch in seiner Inszenierung. Das wird einer der spannendsten Aspekte sein. Wobei das Spiel hält auch nicht hinterm Berg, weil das beginnt mit einer Intro-Szene, die könnte spektakulärer kaum sein. Und die ist auch heute noch fantastisch. Das beginnt mit einer Ansicht von einem jungen Mädchen. Wir werden später erst erfahren, dass das Eris ist, also eine der Hauptfiguren der Protagonistinnen des Spiels. Die hat so einen Blumenkorb in der Haarschleife und tritt hinaus auf eine Straße und verschwindet dann im Großstadttrubel. Also erstmal sieht da nichts nach irgendeinem Fantasy-Rollenspiel aus. Und die Kamera, die auf sie draufgehalten hat, zoomt dann so raus, also dass man dieses Straßenpanorama sieht. Und dann auf einmal zoomt sie immer weiter raus, sodass man auf einmal dann ein Panorama von dieser gesamten Stadt sieht, auf die man von oben runter blickt. Rauchende Schlote, so düster, industriell, scheint Werferlicht im Dunkel. Diese ganze Ästhetik und die Musik auch ist hier wie bei Blade Runner, wie so einem Vangelis-Soundtrack. Und dann erscheint das Logo und auf einmal wird es Final Fantasy-isch. Also durch eine Logoschrift sogar, aber natürlich auch die Musik schwenkt dann so ein bisschen um. Und dann, nachdem die Kamera so diesen langen Zoom nach außen gemacht hat, zoomt sie wieder rein an so Türmen vorbei, tiefer in die Stadt hinein zu einem fahrenden Zug. Und auf diesem Zug sind Polygonfiguren drauf, die nahtlos in dieses CGI-Video eingefügt sind, das hier abgespielt wird. Und als dieser Zug in einen Bahnhof einfährt und anhält, geht dieses Video auch nahtlos in ein Standbild über. Und in diesem Standbild geht es jetzt weiter mit den Polygonfiguren.
Genau, da springen einige Männchen von diesem Zug dann hinunter und unten stehen offensichtlich sowas wie Wachleute an dem Bahngleis und es kommt dann eine noch automatisch ablaufende Kampfsequenz und dann wird eine der Figuren in den ersten rundenbasierten Kampf des Spiels verwickelt und das ist unser Hauptcharakter Cloud. Cloud Strife heißt er, das ist ein großgewachsener junger Mann mit stacheligen blonden Haaren, so ein typischer japanischer Rollenspielheld, wie sie dann in ihrer Ästhetik häufig verwendet werden in japanischen Rollenspielen, gerade auch in der Folge von Final Fantasy VII. Und wir staunen an dieser Stelle dann noch darüber, wie cool tatsächlich dieses Intro war, was uns bis zu diesem Moment gebracht hat, weil, obwohl da gar nicht groß gesprochen wurde, also das Spiel hat in der Introsequenz vorher unter diesem Flug über die Stadt keine Sprachausgabe oder dergleichen, auch keinen Text außer dem Logo. Und ich weiß aber schon so viel über diese Spielwelt. Ich weiß, dass wir hier nicht mehr in einem klassischen Fantasy-Setting mit Rittern und Burgen und Zauberern unterwegs sind, sondern es ist offensichtlich eine Art dystopische Zukunft oder nahe Zukunft, in der wir uns hier bewegen. Ich sehe schon die junge Frau, die du angesprochen hast, die diesen Blumenkorb trägt und ich sehe andere Protagonisten, ich sehe ein paar Läden oder Bars, die da gezeigt werden in diesem Überflug und dann sieht man eben auch, dass dieser Zug da reinrast und diese Figuren da hinunterspringen und offensichtlich sollen die da nicht sein und sie werden gleich in einen Konflikt vermittelt und ich weiß schon, okay, hier ist irgendwas los und vermeintlich ist es eine Art, ja, es ist eine Art Kampftruppe oder es findet ein Überfall statt oder sowas in der Art. Und dann beginnt der erste Kampf, den man an der Stelle eigentlich auch kaum verlieren kann. Und man ist dann noch alleine, also man hat noch keine klassische Party, sondern man ist da eben nur mit Strife in diesem Kampf und kämpft gegen die ersten einfachen Soldaten. Und das ist dann sowas wie, man wählt eben mal Angriff aus, wählt das Ziel aus. Und der Angriff wird dann automatisch quasi ausgeführt, nachdem man diese Befehle eingegeben hat. Und dann setzen in der Folge in den nächsten Minuten auch so die ersten Gespräche ein, wo man versteht, aha, ich bin also Cloud, ich bin hier mit Avalanche, einer Organisation, die gegen einen bösen Konzern kämpft, einen Konzern namens Shinra. Und häufig habe ich tatsächlich jetzt in der Recherche gelesen, dass Avalanche, und so werden sie auch innerhalb des Spiels häufig bezeichnet, werden sie Ökoterroristen genannt. Ich will mich jetzt so ein bisschen gegen diesen Begriff sträuben, weil das ist schon mal gleich negativ konnotiert und eigentlich kämpfen die ja für was Gutes. Sie sind so ein bisschen wie der etwas militante Flügel von Greenpeace, würde ich sagen. So versteht sich Avalanche, glaube ich.
Das wäre so, als ob Greenpeace losgeht und Atomreaktoren in die Luft sprengt.
Ja, Atomreaktoren ist vielleicht ein bisschen krass, aber es geht tatsächlich darum, dass hier ein Reaktor gesprengt werden soll oder es soll eine Explosion Region ausgelöst werden, um einen Schlag gegen Shinra zu platzieren. Denn Shinra beutet den Planeten, auf dem wir hier unterwegs sind, aus. Die saugen dessen Lebensenergie aus und stellen eine Substanz namens Mako daraus her. Und während Shinra denkt, ah, das gibt's unendlich, wie Erdöl, das gibt's ja bekanntlich auch unendlich, das können wir einfach aus der Erde ziehen und das macht niemandem was. Das möchte Avalanche verhindern, weil sie der Meinung sind, der Planet würde dadurch sterben. Und deswegen sind wir hier, um letzten Endes ein Sprengstoffattentat. Jetzt habe ich selber so ein böses Wort verwendet, aber darum geht's eigentlich zu Beginn dieses Spiels.
Ja, aus der Perspektive der herrschenden Klasse und von dieser Shinra Corporation sind das natürlich Terroristen. Ja. Das einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Diese ganze Einleitungssequenz, sowohl die interaktiven Teile als auch die filmhaften Teile am Anfang, sind hervorragend. Also es ist unglaublich, wie gut das Spiel das macht, uns hier in doch relativ komplexe Zusammenhänge einzuführen, diesen Ort zu etablieren, relativ viele Figuren am Anfang gleich zu etablieren und diese Zusammenhänge, die sich so nach und nach natürlich erst erschließen und uns Systeme auch gleich beizubringen. Und allein nochmal dieser Opening-Zoom, diese erste CGI-Sequenz, also zum einen ist die filmisch hervorragend, die ist auch zählerisch toll, weil die beginnt ja mit Eris als der Protagonistin und endet an einer anderen Stelle von Midgar innerhalb von nicht mal einer Minute, die das dauert, dieses einmal raus, wieder rein, mit Cloud, dem anderen Protagonist, die an dieser Stelle noch völlig woanders sind in der Spielwelt und dann aber zusammenkommen. Also es ist auch so ein schöner Kontrapunkt, der hier aufgemacht wird. Und wir sind hier im Jahr 1997. Mein Referenzpunkt für so gerenderte Intros ist im Jahr vorher, 1996, das Intro von Diablo. Das mit diesem Raben, der ein Auge auspickt und sowas. Das fanden wir damals toll als Renderoptik. Aber wenn du dir dagegen das anschaust, was hier bei Final Fantasy VII geboten wird, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist Rendergrafik, die muss sich in ihrer Inszenierung, in diesem Detailreichtum auch heute nicht verstecken. Die ist erstaunlich gut gealtert. Also die Qualität, die künstlerische Qualität von sowohl der Inszenierung als auch dem Kulissenbau, der Qualität der Grafik hier ist phänomenal. Man merkt an den 3D-Figuren, die sehr krude sind und ja noch nicht mal Hände haben, die haben in der Spielwelt nur so komische Klötze, weil dafür haben die Polygone nicht mehr gereicht, um Finger zu rendern. Da müssen wir noch bis Final Fantasy VIII warten. Und da merkt man dann, dass die eigentliche 3D-Technik dann sehr viel jünger ist als das, was hier aber schon auf der Filmebene möglich ist.
Ja, also das ist natürlich ein Kompromiss an die damalige Hardware. Und ich habe vorhin gesagt, es ist nicht zu Beginn der PlayStation-Zeit, aber es ist schon noch relativ früh, auch wenn man bedenkt, dass sie an dem Spiel wahrscheinlich eine Weile entwickelt haben. Das ist der Kompromiss, den sie machen mussten, zu sagen, wir benutzen vorgerenderte Hintergründe und darauf agieren eben diese relativ simpel gestalteten Polygonfiguren, die wirklich einfach aussehen. Also die haben nicht viele Details, du kannst dann die nicht viel ablesen oder erkennen. Du kannst die im Wesentlichen auseinanderhalten, weil sie sehr prägnant gestaltet sind. Also Cloud hat seine Haare und ist ein großer, schlanker Typ mit einem dicken Schwert. Und dann ist Barrett dabei, das ist der Anführer von Avalanche. Das ist ein riesiger, breiter Typ. Der hat eine Knarre an einem Arm, weil er den Arm verloren hat vor einiger Zeit. Das wird später im Spiel auch erklärt, warum. Und dann ist da noch Tifa mit dabei, eine sehr zierliche junge Frau. Und weil das eben so klar definierte Charaktere sind, kann man die gut auseinanderhalten. Aber ansonsten sind diese Figuren einfach gestaltet. Aber es ist tatsächlich nicht schlimm. Und wie du eben schon sagtest, das Gespür für die Inszenierung, für die Ästhetik, das ist super stark. Und eben auch die Übergänge, die sie machen zwischen, das ist eine Rendersequenz und jetzt sind wir im Spiel. Das ist erstaunlich gut gemacht für die damalige Technik und Zeit. Also natürlich siehst du so diese kurze Sekunde, wo dann klar ist, okay, das Video endet jetzt hier und jetzt ist das ein gerendertes Standbild mit vielleicht noch marginalen Animationen hier und da. Aber jetzt kann ich wieder steuern. Das merkst du natürlich schon. Aber in Spielen ist das damals noch gar nicht gang und gäbe. Und das macht das Spiel ja auch nicht nur hier im Intro. Das Spiel nutzt insgesamt weit über eine halbe Stunde Videosequenzen und ganz oft sind die direkt verzahnt mit spielbaren Segmenten, dass man aus dem, was man selber spielt, in eine Videosequenz reingeht und wenn das Video endet, dann komme ich da raus und kann selber die Figur an dieser Stelle weiter steuern, wo das Video endet. Und das ist einfach, gerade wenn man guckt, wo wir herkommen, im direkten Final Fantasy Vergleich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein völlig neues Spiel und eine völlig neue Qualität, die wir hier erleben.
Ja, es gibt später zum Beispiel in Midgar, in dieser ersten Stadt, wo wir unterwegs sind, eine Szene, wo Cloud flieht vor den Shinra-Verfolgern und auf eine Brücke kommt, wo unten die Zuggleise sind. Und in der normalen Spielgrafik, in der wir in Orten unterwegs sind, sind das Standbilder, wo die Perspektive umblendet, wenn man am Rand rausgeht oder ein Haus betritt und dann die nächsten Schauplatz erreicht. Bisschen wie in Resident Evil kann man sich das vorstellen. Auch die Kameraperspektiven sind oft Resident Evil-artig, da ist die Kamera mal hoch, mal niedriger und die 3D-Figuren werden dann hübsch reingerendert, sodass es perspektivisch immer passt. Und hier steht er also auf dieser Brücke und springt dann über das Geländer und in dem Moment geht es nahtlos in den Film rüber, die Kamera schwenkt nach unten, ein Zug rast unter der Brücke hervor und Cloud landet da drauf. Und da sind wir jetzt im Film auf einmal. Und dieser Übergang ist völlig nahtlos. Wie du schon sagtest, man merkt es an den kleinen Qualitätsunterschieden, aber damit rechne ich auch gar nicht. Ja, das ist auch heute noch ein interessanter Effekt, wenn auf einmal ohne Vorwarnung das in so eine voll animierte Filmsequenz übergeht, aber meine Figur bleibt da drin. Ja, es ist völlig egal, ob meine Figur, meine 3D-Figur auf einem 2D-Hintergrund ist oder im Film oder auch in 3D-Umgebungen, wie wir die in den Kämpfen zum Beispiel haben. Naja, wobei bei den Kämpfen sind die Figuren andere, das nehme ich wieder zurück. Aber wenn du in den eigentlichen Schauplätzen bist und da dann in den Film übergehst, dann ist das überraschend nahtlos. Das sieht wirklich toll aus.
Das, was du gerade im Nebensatz erwähnt hast und dann wieder zurückgenommen hast mit den Figuren, ich hatte das halb vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich ab Minute 1 an total offensichtlich, wenn du den ersten Kampf hast. Wir haben es eben noch gelobt, wie stark und souverän das alles ist, aber die Entscheidung für die Charaktergestaltung ist schon etwas kurios, dass sie eben in der Oberweltansicht, wo du die Figuren bewegst und in den Kämpfen, komplett anders ist. Also diese kleinen, eher knuffigen, simplen Polygonfiguren sind in den Kämpfen in der Regel viel, ich sag jetzt mal ganz einfach, größer und schlanker und realistischer gestaltet, als sie das in der normalen Spielweltansicht sind. Also auch hier ist eine stärkere Abhebung von den alten Final Fantasy Spielen da, wo in der Regel die Protagonisten ja auch diese kleinen süßen Pixelmännchen waren. Das wirkt in den Kämpfen hier eher realistisch dann tatsächlich und ist somit auch nochmal ein Unterschied dazu, wie die Figuren im Rest des Spiels wirken oder aussehen.
Also wenn man heutzutage auf Final Fantasy VII guckt mit einer Perspektive aus dem Jahr 2022, in dem wir das ja aufnehmen, dann ist das schon ein sehr kurioser Mix aus Stilistiken. Denn wir haben, wie das auch vorher bei Final Fantasy der Fall ist, erstmal drei Ebenen der Präsentation des Spiels. Es gibt die Schauplätze, in denen man sich bewegt, vor diesen vorgerenderten Hintergründen, zum Beispiel in der Stadt Midgar. Dann gibt es eine Ebene näher dran, die Kämpfe, die Kampfbildschirme. Und es gibt eine Ebene weiter draußen, die Weltkarte, auf der man sich bewegt. Und da allein haben wir schon Unterschiede in der Darstellung, denn die Weltkarte ist dreidimensional. Das ist also eine polygonale und texturierte Welt, wo die Kamera dann auch frei ist, wo sie sich drehen und zoomen kann und so weiter. Aber in den Schauplätzen haben wir diese Resident Evil-artige Perspektive mit den gerenderten Hintergründen und den Polygonfiguren darauf. Und auf der Kampfebene ist es wieder vollständig 3D. Dafür sind die Figuren aber auf einmal diese viel detaillierteren 3D-Modelle. Und wenn du dann noch dein Menü aufrufst und in Ausrüstungsbildschirm zum Beispiel gehst, dann sind deine Charaktere dort durch Manga-Bildchen dargestellt. Und sie können aber auch in den Zwischensequenzen, also in den CGI-Filmen vorkommen. Da sind sie dann wieder CGI-gerenderte Figuren und sehen noch viel detaillierter aus. Also du siehst verschiedene stilistische Takes auf deine Figuren und auf diese Welt. Und es wirkt, wenn man das nüchtern betrachtet und mit einem Abstand drauf guckt, wie ein sehr seltsamer Mix. Ja, das ist durcheinander gemischt, diese Stilistiken ohne richtige Kohärenz. Das ist aus der damaligen Erlebnisperspektive aber kein Problem gewesen. Also ich habe mich da keine Sekunde dran gestört damals, sondern fand diesen Pragmatismus, mit dem hier Hightech präsentiert wurde, ja, für die damalige Zeit, und sie halt in jeder Darstellungsform die beste Qualität gewählt haben, mit der sie das darstellen können, fand ich völlig logisch, völlig nachvollziehbar.
Ich habe mich tatsächlich auch heute nicht daran gestört. Es ist mir nur aus der etwas analytischeren Sicht heutzutage eher aufgefallen. Und wenn man das jetzt beschreibt, wie viele Diskrepanzen da bestehen, dann hat das immer eine negative Konnotation. Aber es ist tatsächlich so, dass es beim Spiel nicht stört. Und man denkt dann nicht so von wegen, hä, wieso sieht denn Cloud jetzt ganz anders aus als gerade da, wo ich in den Kampf reingegangen bin. Danach ist er wieder anders. Und dann gibt es eben noch die, wo die Figuren so super high-class gerendert sind, wie du eben sagtest. Ist alles egal. Deswegen fallen die Figuren für mich nicht auseinander oder auch das Spiel wird dadurch nicht beschädigt. Sie haben es so gemacht, wie sie es am besten damals konnten. Und grundsätzlich ist das schon auch eine coole Lösung. Ich würde noch auf eine Sache gerne eingehen, die auch relativ früh im Spiel, zumindest mir hier, dann schon klar wurde, gerade von älteren Teilen wiederkommend, was eben auch ein Vorteil ist dessen, dass sich hier diese Polygonfiguren durch vorgerenderte Hintergründe bewegen, ist die Vermittlung dessen, welche Dimensionen wir hier quasi durchschreiten. Also Größenverhältnisse von Gebäuden, von Räumen klar zu machen, das kann das Spiel jetzt auch hier viel besser als die alten Teile, die ja im Grunde genommen alle aus versteckten kleinen Feldern gebaut waren. Dann hast du ganz viele Felder gemacht, aber dann ist immer deine identisch gleich große 2D-Pixelfigur da durchgelaufen. Und hier bei Final Fantasy sehen wir gleich, wenn wir auch diese ersten Kämpfe hinter uns haben und auch innerhalb dieses Shinra-Reaktors unterwegs sind, gibt es eine Menge verschiedene Blickwinkel und Zoomstufen, die wir auf das Spiel haben, und dann werden diese Polygonfiguren eben entsprechend verkleinert und vergrößert und du bekommst ein ganz anderes Gefühl dafür, wie diese Welt aufgebaut ist. Die wirkt dadurch natürlich auch viel echter und nachvollziehbarer als eine reine 2D-Pixelwelt, die du durchschreitest, und du denkst gleich so, ja okay, das ist hier ein großer technischer Komplex und ich kann nachvollziehen, wo mich diese super lange Leiter hinführt, dass das auch ein weiter Weg ist. Also auch hier wird ein ganz anderer Anspruch schon klar an die Art und Weise, wie man eine Welt bauen wollte, und dass die nachvollziehbar gestaltet sein sollte und auch eine andere Art der Immersion schaffen wollte, die man vorher eben nicht machen konnte. Deswegen würde ich dann noch ergänzen, du hast eben diese drei verschiedenen Blickwinkel oder Stufen der Nähe ans Spielgeschehen beschrieben. Ich finde, in der mittleren Ebene, also nicht im Kampf oder nicht auf der Weltkarte, gibt es noch viele feine Abstufungen, wo man mal näher dran ist, mal weiter weg, und das immer auch dem Zweck dient, dir zu verdeutlichen, okay, hier bist du jetzt gerade in einem kleinen gemütlichen Haus, da brennt ein Feuerchen im Kamin und da kannst du ein paar nette Dialoge machen, oder du bist in einer riesigen Fabrik oder in einer riesigen Höhle oder in einem Gletscher oder in einem Wald und du bist echt nur ein kleines menschliches Rädchen und alles um dich herum kann voller Bedrohungen und Monster sein und kann dir gefährlich werden.
Das ist vor allem im Kontrast sehr augenfällig zum Vorgänger. Das war ja noch die 2D-Pixel-Ära auf dem Super NES, und da ist die Perspektive, auch wenn es da schon diese verschiedenen Stufen der Nähe gibt, trotzdem eigentlich immer eine Draufsicht. Und dementsprechend begrenzt sind auch die Möglichkeiten, da mit der Kamera zu spielen. Und hier ist das Team von Square auf einmal befreit. Man merkt es auch an der Art und Weise, wie sie die Kamera nutzen, um zum Beispiel, wie du zu Recht sagst, Größenverhältnisse klar zu machen, Dimensionen klar zu machen. Das machen sie aber auch manchmal auch mit netten kleinen Kniffen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo du ins Shinra-Hauptquartier eindringst in Midgar, also in dieser Hauptstadt dieses Reiches. Das ist ein Wolkenkratzer, das ist ein riesiger Hochhaus, und dann gibt es die Möglichkeit, hast du die Wahl, willst du da jetzt vorne reinspazieren und dann ein paar Kämpfe schlagen, aber bequem im Aufzug hochfahren dann, weil du möchtest ganz nach oben, oder gehst du hinten oben ins Treppenhaus. Und wenn du das Treppenhaus nimmst, da gibt es keine Kämpfe, aber dann lässt dich das Spiel auch wirklich schön die 60 Stockwerke hochlaufen. Ja. Das ist minutenlang dann wirklich nur im Kreis immer die Treppen hoch, die Treppen hoch, die Treppen hoch. Das ist ganz schön anstrengend, aber du weißt auch hinterher, was du für einen Weg zurückgelegt hast.
Habe ich natürlich nicht gemacht. Du willst ja auch kämpfen, du willst ja auch besser werden mit deinen Figuren.
Ich Schisshase bin selbstverständlich hinten rumgegangen. Gibt es nur so ein, zwei nette Dialoge dann mit Barrett und Tifa, die da mit dabei sind. Aber wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, dann würde ich schön den Aufzug nehmen.
Wollen wir nochmal bei dem Spielauftaktabschnitt bleiben und den noch so ein bisschen näher beschreiben? Weil ich bin mir ziemlich sicher, Christian, dass wir den beide ähnlich erlebt haben. Denn tatsächlich ist es so, ich habe das vorhin auch schon mal anklingen lassen, das Spiel zieht dich jetzt hier eigentlich so ein bisschen durch. Also es gibt im Wesentlichen nur einen Weg, den man durch diese Shinra-Einrichtung hat. Und es wird unweigerlich dazu führen, dass du in Kämpfe dort verwickelt wirst. Du wirst deine ersten Gespräche führen mit den Avalanche-Kolleginnen und Kollegen. Du wirst erste Items entdecken, die ein typisches Merkmal auch dieser Art von Spielen sind, also zum Beispiel Heiltränke, die man in Kämpfen, aber auch zwischen den Kämpfen benutzen kann. Du findest deine erste Magie, die du einsetzen kannst an dieser Stelle tatsächlich auch schon nach kurzer Zeit. Und dann wird es auch zu einem Bosskampf kommen, den du nicht verhindern kannst, weil natürlich wird die Explosion hier ausgelöst werden, für die Avalanche gekommen ist. Und dann kommt es zu einem ersten Bosskampf mit dem, in der deutschen Version heißt der Wachskorpion, also ein großes Metallmonster, das einem quasi hier entgegentritt. Und da kämpft man dann schon nicht mehr nur alleine mit Cloud, sondern Barrett ist an der Seite. Und wir merken dann schon, okay, das ist so ein typischer Tank-Charakter, also sehr große Feuerkraft, die er hat mit seinem schussfähigen Arm. Und gemeinsam tritt man hier gegen diesen Wachskorpion an und muss den besiegen. Und dann muss man tatsächlich unter Zeitdruck die ganze Einrichtung wieder verlassen, bevor sie zerstört wird. Und alles in allem verbringt man hier schon ein bisschen Zeit. Es dauert jetzt nicht super lang, aber das ist ein sehr, sehr filmhafter Auftakt, wenn man das in Gänze jetzt betrachtet. Und da wird auf jeden Fall das, was du jetzt vielleicht eher vom PC kommt, von einem Rollenspiel erwarten würdest, der Inszenierung untergeordnet. Also du läufst hier durch Schläuche, du hast nicht viel Möglichkeiten, jetzt Charakterentwicklung lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Du findest eine Handvoll Items, die das Spiel will, dass du sie findest. Dann gibt's einen Bosskampf und dann geht's da wieder raus und zwischendurch gibt's immer schöne Zwischensequenzen. Und das habe ich jetzt ein bisschen lapidar gesagt, es ist aber ein hervorragender Auftakt bis zu diesem Zeitpunkt, wo man eben diesen Anschlag verübt hat und bis man dann wieder rauskommt, ist man schon sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, also man stellt sich so einige Fragen während dieses Auftakts. Zum Beispiel, wann darf ich denn jetzt endlich mal eine Entscheidung treffen hier? Das ist doch ein Rollenspiel. Was soll denn das? Weil, wie du schon sagst, du wirst halt hier schön an der Nase durchgezogen. Und auch wenn es gibt so Multiple-Choice-Dialoge, wo du mal die eine oder die andere Antwort auswählen darfst, aber das spielt nie irgendeine größere Rolle oder ganz, ganz selten, dass es wirklich einen Unterschied macht. Und die Levelaufstiege, von denen du auch hier am Anfang schon direkt einige bekommen wirst, denn das Spiel ist sehr großzügig in seiner Progression, die werden dir aber nur insofern angezeigt, also nach einem Kampf einen Auswertungsbildschirm bekommst und wenn du da ein Level aufsteigst, dann taucht da ein kleines Plus 1 neben deinem Charakter auf und das war's schon. Alles andere passiert automatisch. Ja, das Spiel bringt dich überhaupt nicht irgendwie mit deinem Charakter als Rollenspielcharakter in Berührung. Es führt dich nicht in die Werte ein, es lässt dich nichts auswürfeln oder sonst was. Das ist vorgegeben, die Charaktere haben vorgegebene Stärken und Schwächen. Du stellst auch keinen Charakter, das bist nicht du. Das ist Cloud Strife. Der ist definiert als Charakter, alle anderen sind auch definiert als Charakter. Maximal kannst du ihren Namen ändern, wenn du das möchtest, aber wer will das schon? Und das war's. Also das ist so eine der Fragen. Eine der anderen Fragen, die ich hatte, ist, ist es ein Fantasy-Spiel? Also du hast schon gesagt, Makoreaktoren, diese Großstadt, rauchende Schlote, Leuchtreklamen, ein Metallskorpion, das ist ja so ein Roboterding, ein Typ mit einem Maschinengewehrarm. Wo sind wir denn hier eigentlich? Was ist denn das für eine Art von Spiel?
Ja, wir sind auf jeden Fall auf der nächsten Evolutionsstufe von Final Fantasy weg von dieser klassischen High Fantasy. Also es ist nicht ganz alles neu, weil wenn wir uns an Final Fantasy VI erinnern, auch da gab es schon einen Typen, der hat in erster Linie mit Werkzeugen gekämpft. Der hatte eine große Bohrmaschine und eine Kettensäge konnte der auch finden. Und es gab da auch eine Menge so leicht Steampunk-artige Segmente und es war eine Welt, die auch lange nach einem großen Krieg der Magie gespielt hat. Da gab es auch schon Maschinen und sowas in der Art, aber das hier ist nochmal eine ganz andere Definition und wir sind noch sehr viel weiter weg von der klassischen Zauberer, Elfen, Orks und alles weitere Fantasy, die wir lange Zeit hatten und von der vielleicht auch Square zu dem Zeitpunkt dann müde war. Es ist schon eine relativ moderne Welt, die sich aber offen hält, eben auch solche Sachen wie Magie zu integrieren, weil ich glaube, du willst auch nicht alle Leute komplett vor den Kopf stoßen und du möchtest bestimmte Bestandteile auch beibehalten, die deine Serie einfach geprägt haben. Und dafür gibt es viele Schlupflöcher, die sie dann quasi auch in der Story selber schaffen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass man ja schon seine erste Magie bekommt. Und ich sage das jetzt einfach schon mal an der Stelle, auch wenn wir das noch viel deutlicher erklären müssen, wie das funktioniert. Magie ist gekoppelt an solche im Spiel kugelrund dargestellten Bälle namens Materia. Die kann man equippen und dann geht damit einher, dass man bestimmte Zaubersprüche oder Talente erlernt. Und diese Materia werden hergestellt aus diesem Mako. Das ist quasi ein Produkt, was daraus erzeugt werden kann. Also im Grunde kann man sagen, Shinra sorgt in gewisser Weise auch dafür, dass Magie in dieser Welt noch existiert, lustigerweise, indem sie eben dieses Mako aus der Welt ernten und dadurch wiederum kann man Materia machen. Und so bleibt eben auch Magie im Spiel. Man hat hier schon relativ klassische Sachen wie einen Blitzzauber, einen Feuerzauber, einen Eiszauber, Heilzauber und solche Sachen, die man auch bei Magiern in klassischeren Fantasy-Spielen vermuten würde. Das gibt es schon alles. Natürlich hast du auch Cloud, ist ein Charakter, der mit einem Schwert kämpft. Aber in vielerlei anderer Hinsicht distanziert sich das Spiel ganz klar davon, was die anderen, gerade die frühen Final Fantasy-Spiele waren. Es ist schon eher ein Science-Fiction-Spiel mit Fantasy-Elementen, für mich zumindest.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ich hätte gesagt, vielleicht so eine industrielle Fantasy. Also für mich ist der Fantasy-Aspekt auf jeden Fall noch da. Und für Science-Fiction ist es mir dann doch ein bisschen zu sehr wieder fast steampunkig, obwohl das eigentlich nicht eine gute Beschreibung ist für die Welt, in der wir hier sind. Also es ist eine Welt, in der aber Fabelwesen auf jeden Fall existieren. Das merkt man auch ganz am Anfang schon in dieser doch sehr industrialisierten Midgar-Stadt, wo mit die ersten Wachen, die dir begegnen, die ersten Shinra-Soldaten, zum Teil schon Panther an ihrer Seite haben oder so pantherähnliche Wesen, die dann mit ihnen kämpfen und dann werden das zunehmend bizarrere Wesen, die dann auch gegen dich kämpfen. Das sind aber jetzt nicht unbedingt klassische Fantasy-Figuren wie Orks oder Goblins oder Minotauren oder irgendwie sowas, sondern das sind sehr eigene, sehr kreative Wesen, wie wir sie aus der Final-Fantasy-Serie vorher schon kennen. Und die Welt, in der wir uns dann später bewegen werden, wir sind ja hier mit Ganua am Anfang, die ist sehr geprägt von diesem Zwischenspiel aus diesem industrialisierten Ansatz, den vor allem diese Shinra Corporation in die Welt trägt und aber auch dieser magischen, fabelhaften Komponente, die da auch noch durchgewogen ist. Das Midgar an sich ist ja kein schöner Ort. Das ist ein dystopisches Szenario, vor allen Dingen, weil die Stadt zweigeteilt ist. Also es gibt eine obere Platte von Midgar, da sind die Mako-Reaktoren, da wohnen die reichen Leute, da ist die Shinra Corporation und unten im Schatten auf dem Boden von dieser Platte, die auf Säulen ruht, dort sind die Slums. Dort sind die ganzen Arbeiter, die dann mit Schnellzügen immer in die Stadt fahren nach oben und dann abends wieder nach unten. Und um dieses Midgar herum ist totes Land. Da ist es dunkel, da ist alles ausgestorben, weil die Shinra Corporation an dieser Stelle Mako aus der Erde pumpt. Ja, also diese magische Energie abpumpt, die zur Energiegewinnung erzeugt wird, die diese ganze industrielle Evolution, diesen Wohlstand überhaupt erst ermöglicht. Und wenn wir später durch diese Welt gehen, die auch keinen Namen hat, die nur der Planet heißt in dem Spiel, dann sehen wir überall auf dieser Reise die Konsequenzen von Shinras Aktivitäten. Wir sehen zerstörte Städte wie Korrel, die Shinra dem Erdboden gleichgemacht hat. Wir sehen die Festungsstadt Junon, bei der das Meer verseucht ist davor und alle Fische gestorben sind. Wir sehen einen explodierten Mako-Reaktor in Gongaga Village und daneben einen kleinen Friedhof mit den Gräbern all der Leute, die dabei umgekommen sind. Aber wir besuchen auch so Orte wie Kalm, eine wunderschöne idyllische Stadt, und alle da schwärmen vom angenehmen Leben, das sie haben, weil Mako-Energie existiert, also Strom sozusagen, den die Shinra Corporation für sie herstellt. Und diese Ambivalenz zieht sich dadurch, wobei das Spiel, um ehrlich zu sein, gar nicht so ambivalent ist, sondern es wird relativ schnell etabliert, dass Shinra und die Vertreter von Shinra, der Präsident, der das Ganze anführt und sowas, keine netten Leute sind. Und deswegen gibt es ja auch eine Gruppe wie Avalanche, die versuchen mit terroristischen Methoden, also mit Sabotage, sich dagegen zu stemmen, weil, das ist mit das Erste, was uns Barrett, der Anführer von Avalanche, am Anfang sagt, weil sie Sorge haben, dass der Planet stirbt. Also ein bisschen eine Parabel auf die ökologischen Probleme, die in den 90er Jahren auf der Erde so langsam uns bewusst geworden sind, so aus den 80er kommend, dass wir auch dabei sind, unseren Planeten kaputt zu machen. Wir, indem wir ihn verseuchen eher, als dass wir ihn ausbeuten. Aber hier ist es umgekehrt, also hier spielt jetzt die Verseuchung keine so große Rolle, sondern es ist eher ein Nebeneffekt dessen, dass hier die Lebensenergie des Planeten ausgebeutet wird.
Ja, ich finde, es ist durchaus auch was, was heute noch eine gewisse Relevanz hat, weil das Thema Zerstörung unseres Planeten ist ja was, was gerade auch wieder in aller Munde ist, zu Recht auch. Und das ist was, was hier auf jeden Fall schon aufgegriffen wird. Und es ist tatsächlich klar definiert, wie du schon sagtest, Shinra sind die Bösen und Avalanche sind die Guten. Da lässt das Spiel keinen Zweifel an der Stelle dran. Ich würde gerne nochmal auf diese zweigeteilte Stadt Midgar eingehen. Das ist aus heutiger Sicht, denkt man so, naja, dieses Motiv von wegen die Reichen wohnen oben und die armen Leute wohnen unten in den Slums, ist sehr abgegriffen. Ich weiß, in den 90ern, als das Spiel erschienen ist, fand ich das sehr faszinierend und fand das ein tolles Motiv. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass das dann aufgegriffen wird, schon gar nicht mal so lange später nach dem Auftakt, nachdem man da diesen Bombenanschlag ausgeführt hat, überlegt sich ja der Shinra-Präsident den teuflischen Plan, dass er eine der Platten von oben nach unten auf die Slums abstürzen lassen wird, um das dann Avalanche in die Schuhe zu schieben und zu sagen, ja, guck mal, weil die da oben diese Explosion ausgelöst haben, passiert es jetzt und ganz viele Menschen sterben. Und das kann man tatsächlich dann auch nicht verhindern, obwohl das erklärte Ziel danach dann ist, dass man eben versucht, den Einsturz oder den Absturz dieser Platte zu verhindern. Und das ist ein relativ schockierender Moment. Also das Spiel visualisiert das natürlich nicht so deutlich, was das konkret bedeutet, aber man kann sich da schon ausmalen, dass da einige Menschen auf grausame Weise zu Tode kommen. Und es ist auch ein dramatischer Moment, wie man im letzten Moment noch versucht, da eben an so einem Pfeiler sehr, sehr lange den Weg nach oben zurückzulegen, um das zu verhindern. Und dann kann man aber letzten Endes doch nur sich noch mit Cloud und Barrett und Tifa an einem Seil schwingen, da in Sicherheit bringen, bevor diese Platte abstürzt. Und spätestens da ist natürlich auch klar, okay, der Kampf gegen Shinra erreicht jetzt hier eine neue Dimension, auch für Cloud. Und das ist eigentlich was, was ich auch gut fand, weil ich muss zu Cloud nochmal sagen, was mich am Anfang echt stört, ist, dass er so ein wenig liebenswürdiger Charakter ist. Also du hast vorhin mal gesagt, von wegen, ja, man spielt sich da nicht selbst, sondern es ist eben Cloud's Drive. Aber er ist am Anfang auch so ein völlig leerer Charakter in gewisser Art und Weise, weil es ist ihm total egal, dass er da für Avalanche ist. Er sagt, ja, ich bin hier ein Söldner, ich hätte jetzt gerne mein Geld. Und wenn wir hier durch sind, dann haue ich eh wieder ab. Und das zieht das Spiel ganz schön lange durch, ihn wie so einen kompletten Unsympath wirken zu lassen, obwohl er ja zumindest zu Tifa so eine Beziehung hat, weil die sich seit Kindheitstagen kennen. Also ich finde, das macht das Spiel am Anfang einem ganz schön schwer, sich da mit Cloud zu identifizieren oder ihn zu mögen.
Ja, das ist eine der interessanten Sachen an diesem Spiel oder an Final Fantasy, finde ich, wie die Erzählung hier funktioniert. Denn die Final Fantasy Spiele, das haben wir ja im sechsten Teil auch schon gesehen, die erzählen keine kleinen Geschichten. Es geht da immer ums große Ganze. Es geht um eine wirklich weltumspannende Bedrohung. Es geht um große Konflikte. Und wir sehen ja jetzt hier schon in der Szene, die du beschrieben hast, dass Shinra zum Beispiel völlig bereit ist, einen Massenmord zu begehen. Einfach so die Platte abstürzen zu lassen, Slum auslöschen, fertig. Das setzt die Latte schon mal hoch, so in Sachen Böswilligkeit. Das Spiel will überhaupt nicht die Geschichte von Shinra erzählen. Das will auch nicht die Geschichte von Avalanche erzählen. Avalanche ist erledigt an der Stelle. Ja, es ist vorbei. Sobald die Slums ausgelöscht sind, ist nur noch Barrett und Tifa und Cloud übrig und das war's. Alle anderen sind tot. Und kurz darauf ist es auch mit Shinra nicht ganz vorbei, aber dann wird der Bösewicht ausgetauscht. Dann geht auf einmal der eigentliche Hauptteil der Geschichte los, weil wir sind hier bei vielleicht einem Viertel der Erzählung, wo das passiert. Und dann verändert sich die Perspektive, wer eigentlich hier im Mittelpunkt steht und wer der Gegenspieler ist. Dann geht's weg von Avalanche und hin zu Cloud, der dann zunehmend als Protagonist aufgebaut wird im Zusammenspiel mit Aris, mit der anderen Protagonistin. Und bei Shinra setzt auch ein Wechsel ein. Da sind wir, das Team von Avalanche, im Nachgang von dem, was du gerade beschrieben hast, gefangen worden und sitzen im Knast im Shinra-Gebäude. Und der Präsident, der heißt Präsident Shinra, also ich nehme mal an, nach ihm ist die Firma benannt, oder er hat sich nach der Firma benannt, man weiß es nicht so genau. Der erzählt dann hier seinen Plan, noch höhere Steuern, Volk ausbluten, damit ein neues Midgar entstehen kann im verheißenen Land. Also Shinra sucht nach dem sogenannten verheißenen Land, wo sie glauben, dass dann noch viel mehr Marco ist, was man absaugen könnte. Er ist ein kaltblütiger Kapitalist, der geht über Leichen. Er ist der Oberbösewicht. Ja, und dann schläft das Team da im Knast, wachen alle wieder auf und die Türen stehen offen. Die Wache ist tot und eine riesige Blutspur führt vom Labor, vom Forschungslabor, das auch hier im Turm ist, zwei Stockwerke weiter nach oben bis ins Präsidentenbüro und dort liegt Präsident Shinra tot auf dem Schreibtisch mit einem Schwert durchbohrt. Ja, und was uns jetzt über Stunden, über Spielstunden als der Bösewicht aufgebaut wurde, ist jetzt weg, ja, und wird ersetzt einerseits durch seinen Sohn Rufus, der jetzt die Führung von Shinra übernimmt und der gleich mal zum Auftakt sagt, so, mein Vater hat mit Geld reagiert, das ist mir zu anstrengend, aber jetzt wird schön ordentlich mit Furcht regiert, ja, das altmodische Konzept. Und andererseits wird es aber ersetzt durch den eigentlichen Bösewicht des Spiels, nämlich Sephiroth. Das macht das Spiel auch ganz clever, weil Sephiroth wird uns hier noch nicht gezeigt. Cloud erkennt das Schwert, mit dem Präsident Shinra durchbohrt wurde. Er weiß, das ist das Schwert von Sephiroth. Und er sagt so Sachen wie, was, Sephiroth? Der ist zurückgekehrt? Alle in dieser Welt kennen ihn, die haben gehört von Sephiroth, nur wir als Spieler nicht. Und alle in dieser Welt haben mindestens mal Respekt, wenn nicht sogar Angst vor ihm. Und das ist eine ganz interessante Konstellation, dass das Spiel uns hier, also ein Bösewicht, durch die Protagonisten des Spiels präsentiert, die den offensichtlich kennen und die wissen, dass das ein ernstzunehmender, ein vielleicht sogar gefürchteter Gegner ist, aber wir sehen ihn noch gar nicht. Wir sehen nur, was er imstande ist zu tun. Der kann mal eben hier eine Spur der Verwüstung im Hauptquartier von Shinra hinterlassen und den Anführer von dieser Mega-Corporation einfach so umbringen. Und das ist schon mal eine Marke. Und ab hier, wie gesagt, nimmt die Erzählung diesen neuen Faden auf. Jetzt rückt Cloud in den Mittelpunkt als Protagonist und Sephiroth in den Mittelpunkt als Antagonist.
Ja, und man erfährt im Folgenden dann ja auch, dass Cloud und Sephiroth grundsätzlich eine ähnliche Geschichte haben. Sie haben beide ja früher für Soldat gearbeitet, also im Englischen heißt es Soldier, was ein bisschen cooler tatsächlich ist, als wenn sie im Deutschen immer von Soldat sprechen. Das ist so eine Art Kampftruppe von Shinra. Und beide kennen sich daher und da haben aus verschiedenen Gründen dann irgendwann aufgehört. Sephiroth aus dem Grund, dass er eigentlich vor ein paar Jahren gestorben sein soll. Wie er genau ums Leben gekommen ist, erfährt man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wie du das schon angedeutet hast, so diese schiere Macht, die er offensichtlich hatte, das ist von Anfang an wirklich deutlich, auch wenn er nicht zu sehen ist, einfach durch die Reaktion aller anderen. Und auch Cloud scheint sehr besorgt darüber zu sein. Und die Frage ist jetzt, Christian, wie verfahren wir an der Stelle weiter? Weil ich habe hier noch ungefähr 37 Seiten ausgedruckt, wie die Geschichte ab dem Zeitpunkt, wo Sephiroth eingeführt wird, den ganzen Shinra, Midgar, die Platte knallt darunter und es gibt vorher eine Explosion und das ist gut gegen böse, das ist schnell erzählt. Aber jetzt mit diesem neuen Antagonisten, der hier eingeführt wird und diesem fortwährenden Dreierkampf, kann man eigentlich sagen, zwischen Cloud oder den Überresten von Avalanche gegen Shinra, gegen Sephiroth, das wird kompliziert irgendwann. Und ich weiß nicht, um das mal vorwegzunehmen, in Summe, ob dieser immer komplizierter und größer werdende Konflikt mit immer mehr Enthüllungen, die es dann gibt und immer weiteren Zusammenhängen zwischen Figuren, ob ich da wirklich der allergrößte Fan von bin. Und ob ich mir vielleicht nicht nochmal, obwohl ich es durchgespielt hatte, ein 23 Minuten langes Video anschauen musste, um wirklich zu verstehen, was es jetzt mit der Geschichte des Spiels auf sich hatte.
Ja, das geht mir schon auch so. Wir werden über die Geschichte des Spiels und ihre Stärken und Schwächen noch reden müssen. Aber das heben wir uns, glaube ich, noch ein bisschen auf und sprechen eher über die Spielmechanik jetzt im Zwischenteil und erzählen nochmal ein bisschen, was man macht. Ich würde aber dem noch vorausschicken, dass das Spiel eine Struktur hat, die aufgeteilt ist in, ich nenne es mal im weitesten Sinne, drei Akte. Es sind nicht Akte im klassischen erzählerischen Sinne, sondern es sind einfach drei CDs, denn das Spiel kommt auf drei CDs und jede CD ist in sich abgeschlossen, so dass es also einen CD-Wechsel wirklich nur dann gibt, wenn du von einem Teil des Spiels in den nächsten übergehst. Und diese CDs sind so lose schon auch an Schlüsselszenen, an Schlüsselerzählmomenten enden die und gehen dann in eine andere Phase über. Und das, was wir jetzt alles beschrieben haben, diese ganze Geschichte in Midgar, dieser ganze Aufbau von Shinra, diese Einführung von Sephiroth und so weiter, das ist ein Drittel von CD1 vielleicht?
Ah, nicht mal, glaube ich.
Das ist nur Exposition. Da ist nur der ganze Weltaufbau und Einführung von Charakteren und so weiter. Und wenn man dann rausgeht, dann beginnt die nächste Phase dieser Erzählung und das ist eigentlich die Jagd auf Sephiroth. Sephiroth bewegt sich durch diese Welt auf diesem Planeten und die beiden anderen Parteien, Shinra und wir, sind da hinterher und versuchen ihn zu finden. Und das führt uns erstmal auch wieder relativ linear durch diese Spielwelt. Da sind wir jetzt auf der Weltkarte und wie es Tradition hat in den Final Fantasy Spielen, werden unsere Bewegungsmöglichkeiten auch zunehmend größer. Also wir finden dann Vehikel im Laufe der Zeit, das kulminiert, wie auch schon im Vorgänger mit einem Luftschiff, das man am Schluss hat. Hier kommt aber auch noch ein U-Boot dazu und vorher haben wir ein Buggy und ein Boot und natürlich Chocobos, auf denen man reiten kann und so weiter. Und damit wird die Welt immer zugänglicher im Laufe des Spiels. Also wir haben diese 3-CD-Struktur und rein erzählerisch würde ich sagen, fällt das Spiel auch ungefähr in 2 Hälften. Der größte Teil der Erzählung findet wirklich auf CD1 statt und das endet mehr oder weniger mit der dramaturgischen Schlüsselszene des ganzen Spiels. Und ich glaube, ihr habt es bis hierhin schon gemerkt, wir machen hier keine Gefangenen. Wir werden das Spiel von hinten bis vorne spoilern für euch. Und es ist sicher auch keine Überraschung, wenn wir an dieser Stelle sagen, dass das der Tod von Eris ist, also der Protagonistin. Und bis dahin ist das Spiel erzählerisch und inszenatorisch brillant. Also geht von einer Stärke zur nächsten. Und die 2. Hälfte des Spiels ist dann wieder die Talfahrt. Da wird es zunehmend dünner, zunehmend fahriger auch und verworrener. Und das Ende ist fast schon eine Frechheit, wenn du mich fragst. Aber wie gesagt, zur Story kommen wir dann nochmal. Das jetzt nur so grob zur Struktur, wo man sich da durchspielt. Und um das noch dazu zu sagen, ich hatte vorhin schon gesagt, was die Charakterentwicklung angeht, unser Held ist Cloud. Ist auch eine absichtliche Abänderung von der Vorgehensweise des vorherigen Spiels, wo Square ja absichtlich keine Heldenfigur etablieren wollte, sondern wo es einen Cast von 14 Charakteren gab und jeder davon hätte mit einiger Berechtigung, naja, vielleicht nicht jeder, aber eine gute Handvoll davon hätte mit einiger Berechtigung Held oder Heldin sein können. Hier ist das nicht so, hier gibt es ganz explizit einen Hauptcharakter, einen Protagonisten und das ist Cloud und auch der durchläuft so eine persönliche Wandlung. Der wird uns eingeführt als dieser bordkarge Badass, wie du ihn vorhin beschrieben hast, einigermaßen unsympathisch, ja, weil der so völlig unberührt ist von allen Dingen. Durch die Begegnung mit Eris und durch Interaktionen auch mit Tifa weicht das so langsam auf und er wird grüblerischer, er wird zweifelnder, er wird auch etwas emotionaler und für ihn kurz nach dem Tod von Eris kommt es dann auch zu einem dramatischen Höhepunkt, wo er zerbricht, also wo er auch erstmal rausgenommen wird aus der Erzählung und wo für ihn alles zusammenfällt und wo er sich als Charakter, als Mensch wiederfinden muss. Im wahrsten Sinne des Wortes, er muss seine Erinnerungen wiederfinden. Auch das ist eine der erzählerischen spielerischen Stärken, dass es uns dann offenbart, dass wir es in der ganzen ersten Hälfte des Spiels mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun hatten, dass man von den Dingen, die Cloud so erzählt hat und der Realität, die er sich aufgebaut hat, auch über sich selbst, dass man fast nichts davon glauben kann, dass das fast alles nicht so war, wie er das schildert. Und er selbst auf die Suche nach dieser Wahrheit gehen muss und er sich dann also wiederfinden muss als auch ein aktionsfähiger Protagonist, als jemand, der dann nicht immer nur Mitläufer ist, weil vorher ist er ja der Getriebene und oft auch ferngesteuert sogar von Sephiroth. Und als eigener Charakter muss er sich dann aus dieser Asche wieder erheben wie Phönix und selbst handlungsfähig werden. Also das ist dieser persönliche Bogen, den er da durchmacht. So, jetzt habe ich schon gewaltig vorgegriffen, was die Erzählung angeht. Aber so für die Struktur, glaube ich, ist das ganz wichtig.
Das stimmt. Ich fand es auch interessant, dass auf der zweiten Disc es so lange darum geht, dass man wirklich die Hintergründe um Cloud dann erfährt und es auch wirklich einigermaßen mutig, dass er dann so lange aus dem Spiel genommen wird. Er sitzt ja dann quasi in so einer Art Krankenhaus im Rollstuhl und Tifa ist ab und an mal bei ihm oder bleibt da auch eine Weile und man ist dann quasi gezwungen, mit anderen Charakteren zu spielen, die man vielleicht ansonsten eher ignoriert hätte. Das klingt alles toll und es ist auch interessant, was man dann über Cloud erfährt, also wie er seine eigene aus manipulierten Erinnerungen und eigener Fantasie sich so seine Geschichte konstruiert hat, die aber gar nicht der Realität entspricht. Das klingt auf dem Papier alles toller, als sich das Spiel in diesem Moment dann darstellt, weil auf der zweiten Disc sind nicht so viele spannende Areale, also zumindest für mich nicht. Und ich habe nochmal geguckt, was ich mir aufgeschrieben habe von wegen, hey, was hat mir eigentlich so am besten gefallen? Und auch was du vorhin aufgezählt hast, du hast Calm erwähnt, du hast Junon erwähnt, du hast die Stadt Coral erwähnt. Das sind alles Sachen, die tauchen so bestenfalls spätestens noch in der Mitte der ersten CD auf. Und auch wenn ich jetzt noch erzählen würde, wo es nach Midgar weitergeht, wenn man zu dem Wallmarkt kommt, das ist so ein bisschen wie so ein Rotlichtbezirk mit coolen Bars und Restaurants und man kann sich da irgendwie auch an die Theke dazusetzen bei Leuten und es gibt einen relativ abstrusen Abschnitt, wo man Cloud dazu nötigt, dass er sich quasi Frauenkleider anzieht, um da zu einem Zuhälter vorgelassen zu werden. Ja. Das sind einfach Sachen, die prägen sich ein und das macht Spaß und da ist auch die Geschichte noch sehr fokussiert und wird gut vorangetrieben und auf der zweiten Disc so ein bisschen fällt das dann auseinander und es wird auch dann meiner Meinung nach ein etwas konventionelleres JRPG. Die Areale werden größer, es gibt da so einen großen Gletscher, auf dem ist man unterwegs, den mag ich gar nicht. Generell mag ich all die Areale nicht, die so sehr ausladend und groß sind. Das fühlt sich gleich ein bisschen wie Arbeit an, wenn man da hinkommt. Man weiß, hier bin ich jetzt sehr, sehr lange und Zufallskämpfe strafen dich natürlich auch ein bisschen dafür, wenn du versehentlich in die falsche Ecke läufst, die eine Sackgasse ist. Das Spiel fühlt sich dann stärker nach Arbeit an und man muss auch mehr leveln, um mit den Feinden und vor allem den Bossen Schritt halten zu können. Also da verliert das Spiel so ein bisschen die Balance, die es auf der ersten Disc noch hat, wo es auf jeden Fall eher sagt, ja, ich möchte jetzt hier aber gerne meine Geschichte weitererzählen und hier platziere ich noch den lustigen Charakter hin und das lustige Ereignis und das ganze Kämpfen 5 Stunden lang, um irgendwas aufzuleveln, das kannst du später auf Disc 2 machen, aber das muss man natürlich auch mögen. Mir ist da tatsächlich auch der ganze Anfangspart besser im Gedächtnis geblieben, eben weil das, was man eigentlich selber spielt in dem Abschnitt, wo es um Cloud geht, das ist nicht so gelungen leider, obwohl seine Geschichte eigentlich echt spannend ist. Aber ich traue mich nicht so richtig, gerade jetzt dieses Fass schon aufzumachen, was es mit ihm eigentlich auf sich hat.
Okay, dann können wir das beim Fazit nochmal angehen. Du hast vorhin schon erwähnt, wenn Cloud dann rausgenommen wird, dann muss man mit anderen Charakteren spielen. Tifa ist ja dann auch weg, wie du sagtest. Lass uns doch mal über die Charaktere sprechen. Wer ist denn diese Rasselbande hier, mit der man da unterwegs ist?
Ja, ich würde sagen, die Leute, die früh eingeführt werden, das sind die beiden Avalanche-Mitglieder, Tifa und Barret. Barret habe ich vorhin schon mal beschrieben, wie er aussieht. Großer, bulliger Typ mit einer Knarre als Arm, mürrisch, aber gutes Herz und ja, sagt auch immer offen, was er denkt, redet keinen Quatsch, hat eine Tochter namens Marlene, die er adoptiert hat und die er über alles liebt und wo er auch immer sicher gehen will, dass sie in Sicherheit ist, auch wenn die Platte auf die Slums zu fallen droht. Da ist er da sehr dahinter. Dann gibt es Tifa. Die Charaktere haben übrigens alle auch Nachnamen, fällt mir gerade ein, die innerhalb des Spiels aber tatsächlich gar keine Rolle spielen. Also er ist Barret Wallace. Sie heißt Tifa Lockhart, eine Jugendfreundin von Cloud, junge Dame, die eher mit ihren Fäusten kämpft, auch sehr freundlich, sehr vergnügt, will Cloud ein bisschen aus der Reserve locken, Dann gibt es eben das Blumenmädchen Aeris, was wir vorhin schon beschrieben haben, was man direkt im Intro schon sieht. Kurz darauf trifft Cloud sie auch nochmal und dann taucht sie aber erst wieder auf, nachdem der Anschlag auf Shinra abgeschlossen ist. Dann stürzt nämlich Cloud ab und landet in einem Bereich von Midgar, wo sie gerade in einer Kirche sitzt und da irgendwie Blümchen ausbreitet. Und dann wird sie erst richtig eingeführt. Sie ist ein bisschen, klassischerweise würde man sagen, die Magierin des Spiels. Aber wir kommen noch dazu, warum Klassen eigentlich nicht so eine Relevanz im Spiel haben. Und würde fast sagen, hier hat man so einigermaßen den Kern der Protagonistin schon erfasst. Es kommt dazu dann noch Red 13. Das ist eine große sprechende Wildkatze in Rot. Es ist offensichtlich nicht die originäre Form dieses Charakters, die er hier hat. Der kommt da noch mit ins Spiel und hat auch schlechte Erfahrungen mit Shinra in der Vergangenheit gemacht, sagen wir es mal so. Dann hat man noch Kate Sith. Heißt der Charakter, ist mit Abstand mein am wenigsten beliebter Charakter, ist quasi eine große, runde, dicke, plüschige Figur, auf deren Kopf eine Katze sitzt, die eine ganz komische Doppelrolle in diesem Spiel hat. Ich sage das jetzt einfach mal, das ist ein Spoiler, den kann man auf jeden Fall jederzeit raushauen. Eigentlich arbeitet er oder sie oder es für Shinra und wird auch gesteuert von einem Shinra-Mitarbeiter namens Reeve.
Das ist ein Automat, das ist eine ferngesteuerte Figur.
Genau, es ist eigentlich ein Automat, der dann auch ein-, zweimal der Party schadet im Spielverlauf, weil er noch sehr auf seinen eigentlichen Auftrag gepolt ist, bis er das später dann hinterfragt und dann doch ein loyaler Mitstreiter wird. Aber man tut sich ein bisschen schwer, dazu eine richtige Beziehung aufzubauen. Dann hat man noch Sid, den Piloten, der relativ spät im Spiel erst eingeführt wird. Ist so ein älterer, sehr mürrischer Typ, eigentlich ein bisschen vom Charakter her ähnlich wie Barrett, wenn man ehrlich ist. Ich habe ihn selten verwendet dann in den Kämpfen, weil ich fand ihn nicht so originell vom Charakter her. Und es gibt noch zwei Nebencharaktere, Yuffie und Vincent. Vincent auch jemand, der, ich sag mal, auch schlechte Erfahrungen mit Shinra gemacht hat, relativ schwierig zu bekommen. Das muss man vielleicht schon mal irgendwie nachschlagen, wie man diesen Charakter freischaltet. Das ist ein Typ, der mit Schusswaffen auch agiert, eher mit leichteren Schusswaffen, nicht so die schweren Wummen wie Barrett. Und Yuffie. Yuffie ist eine junge Diebin, die man im Rahmen eines Kampfes akquirieren kann, wenn man in einem Dialog danach dann die richtigen Antworten gibt. Und sie ist eher so auf Fernwaffen, so wie Boomerangs oder irgendwelche anderen Sachen, die man werfen kann, abonniert. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen, aber wenn dem so ist, wirst du es mir jetzt sagen.
Nö, du hast recht, das sind diese neun Charaktere. Das ist übrigens ein recht diverser Cast auch für seine Zeit. Also wir haben ja mit Barrett eine schwarze Figur dabei, wir haben Frauen und Männer gemischt, junge Charaktere, ältere wie Sid, auch Fabelwesen. Der Red ist ja auch, wenn man so möchte, ein Charakter mit einer körperlichen Einschränkung, weil er ein Auge verloren hat. Und wenn wir den Sephiroth noch mit dazu nehmen, der ist eine sehr interessante Charakterzeichnung, also rein schon äußerlich hat, der ist nämlich sehr androgyn. Der hat sehr weibliche Züge in seiner Ausgestaltung, hat lange Wimpern, lange Haare, ein sehr schmales Gesicht und so. Wenn du den so anguckst, ist nicht völlig klar. Auf den ersten Blick ist das jetzt eigentlich ein Mann, eine Frau oder irgendwas dazwischen. Also diese Charakterzeichnungen, diese Zusammenstellung, es wirkt auch heute noch einigermaßen modern, würde ich sagen.
Jetzt habe ich so lange diese Charaktere aufgezählt. Wo wollte ich denn eigentlich hin mit meiner Charakteraufzählung?
Ich wollte dich fragen, du hast das schon angedeutet, aber das ist eine der Fragen, die ich dick auf meiner Liste habe. Was ist dein Favorite Team, dein liebstes Team? Mit wem hast du am liebsten gespielt? Mit welcher Party? Weil man darf, um das noch dazu zu sagen, drei Charaktere in der Party haben. Einer davon ist, wenn er denn dabei ist, immer Cloud. Also du kannst zwei weitere mitnehmen. Im Gegensatz zu Final Fantasy VI, da waren es noch vier Leute in der Party. Das haben sie jetzt eingedampft.
Und in Final Fantasy IV waren es sogar noch fünf. Ich sage das jetzt gerade nur so pseudo-empört, weil man natürlich jetzt auch denken würde, ja, alles schön runtergedummt jetzt, um das mehr für den Massenmarkt auszurichten. Stimmt natürlich auch ein bisschen, aber auch hier nochmal der Verweis darauf, dass wir, wenn wir das Materia-System erklären, dann nochmal sagen, warum es eigentlich nicht so schlimm ist, dass es nur drei Leute sind, weil du die Figuren eben sehr vielseitig verwenden kannst, wenn du das gerne möchtest. Und du kannst im Grunde jedem oder jeder von denen die Fähigkeiten geben, die noch fünf Minuten vorher jemand anderes hatte. Klar, kann man auch wieder sagen, das ist ein Zugeständnis oder eine Reduktion der Komplexität, um das leichter verdaulich zu machen. Aber ich fand es nicht so schlimm, dass es nur drei Leute in der Party sind. Und jetzt war ich nicht auf deine Frage eingestellt, dann hätte ich mir natürlich was Originelleres und viel Cooleres überlegt. Aber es war tatsächlich so, ich habe Cloud, Barrett und meistens dann Yuffie oder Tifa benutzt. Aeris fast gar nicht, weil, keine Ahnung, sie ist halt eine typische Heilerin, aber du brauchst sie ja nicht, um dich zu heilen. Und ja, Sid kam mir irgendwie zu spät, Kate Sith mochte ich generell als Charakter nicht, Vincent Valentine habe ich dann auch irgendwann aus Vervollständigungsgründen geholt, aber gar nicht mehr groß ausprobiert. Und Red habe ich ab und an mal benutzt, wenn es so Segmente gab, wo ein Charakter ausgeschieden ist und du musstest die Party irgendwie anders auffüllen, dann durfte auch Red mal ran. Und wie war es bei dir?
Also Aris habe ich gerne mitgenommen, weil sie eine sehr kompetente Magierin ist. Aber das Problem ist halt, wenn du sie einmal durchgespielt hast, du weißt ja, dass du sie verlieren wirst. Und es ist auch wirklich ein harter Schnitt. Sie ist halt dann weg, da gibt es auch kein Vertun. Das heißt, alle Zeit und Energie, die du in sie reinsteckst, um sie aufzuleveln, ist schlichtweg verloren. Und dementsprechend, das ist immer so mit einem weinenden Auge. Aber eigentlich wäre sie ein sehr guter Charakter, weil es ist auch ganz bezeichnend bei deiner Party. Das ist bei mir nämlich ganz genauso. Ich habe keine richtige Magierin oder keinen Magier in meinem Team. Denn eigentlich müsste man dafür, wenn Aris dann raus ist, entweder Kite Sith nehmen, den ich auch nicht leiden kann und der auch kein guter Charakter ist, auch deswegen, weil er beschissene Limit Breaks hat. Das erzählen wir gleich noch, was das bedeutet. Oder Vincent, aber den mag ich deswegen nicht, weil der mit Abstand die längste Angriffsanimation hat. Der hat Schusswaffen, der schießt dann auf den Gegner, aber aus irgendeinem Grund dauert das bei ihm so lang. Und so viel Zeit, wie du mit Kämpfen verbringst in dem Spiel, ist es echt nervig, wenn du dem die ganze Zeit zuschauen musst, wie er da langsam seine Waffe zieht. Dementsprechend war mein Team neben Cloud immer Yuffie. Yuffie ist der beste Charakter, wenn du mich fragst. Also sie hat vor allen Dingen in deinem Endgame, sie hat eine phänomenale ultimative Waffe, den Conformer, super stark gegen Bosse und gegen starke Gegner. Den habe ich dann kombiniert mit Vierfachangriff und mit Gegenschlag. Das ist ein Traum, die klopft die Gegner weg, das ist eine Freude. Da schaue ich dann lieben gerne zu. Und sie hat auch ganz gute Limit Breaks, also sie ist dann eine richtig gute Charakterin, obwohl sie jetzt keine geborene Kämpferin ist, sondern sie ist eigentlich der schnelle Charakter im Spiel. Also hat pro Glückswert und ist relativ schnell. Und Sid hatte ich ganz gerne dabei, weil der ein guter Kämpfer ist und auch einen sehr schönen Limit Break hat, einen guten finalen Limit Break. Aber Cloud ist schon mit Abstand der stärkste Charakter.
Aber was hat Sid denn für dich für einen Vorteil im Vergleich zu Barrett zum Beispiel?
Keinen. Ich mag Sid nur ein bisschen lieber als Barrett als Charakter. Das ist reiner Geschmack. Eigentlich ist die logische Wahl ist schon Barrett, weil Barrett ist der beste Kämpfer im Spiel neben Cloud. Und so eine typische Party sollte eigentlich sein, zwei Leute, die draufhauen können und ein Supporter oder Supporterin, die dann die ganzen Beschwörungen oder Zauber machen kann. Und das sollte dann idealerweise schon ein Charakter mit guten Magiewerten sein. Weil, da kommen wir jetzt dann gleich ziemlich logisch auf das Charaktersystem, wenn du deinen Kämpfern die ganzen Zauberfähigkeiten gibst, dann werden sie ineffektivere Kämpfer. Ich setze mal damit an zu sagen, dass das Interessante an dem Charaktersystem, dem Rollenspielsystem von Final Fantasy ist, die Art und Weise, wie es die Charaktere behandelt in diesem Zwischenspiel aus Individualisierungsmöglichkeit. Wie können Charaktere individuelle Stärken und Schwächen entwickeln? Was bringen sie mit, was sie für mich als Spieler interessant macht oder auch uninteressant macht? Und Austauschbarkeit. Wie stellt das Spiel sicher, dass ich mit jeder Kombination spielen kann? Klassischerweise geht es in Final Fantasy über dieses Job-System, wo es also im Endeffekt Klassen sind, ja, eine Magierklasse, ein Dieb oder sowas. Und wir hatten schon Spiele wie Final Fantasy 4, glaube ich, war es, wo du die Jobs austauschen konntest. Also jeder Charakter jeden Job haben konnte. Und dann in Final Fantasy 6 hattest du wieder stärker definierte Charaktere. Locke, der ein Dieb war und bestimmte Eigenschaften hatte und sowas. Und da konnte dann jeder Magie lernen. Und hier ist es jetzt noch ein bisschen offener. Hier gibt es keine festgefügten Charakterklassen. Im Gegenteil, also die Charaktere sind ziemlich modular, individualisierbar. Ich kann jedem Charakter beliebige Zauber zuschanzen. Es gibt keine Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die nur ein Charakter könnte, sondern die sind alle austauschbar. Also ich kann jeden beliebigen in Richtung eines Zauberers pushen oder eines Diebs pushen oder sonst irgendwas. Und auch die wesentlichen Elemente, die über Ausrüstung kommen, also Resistenzen gegen bestimmte Angriffsarten und sowas, ist auch austauschbar. Also mal abhängig von den Waffen können die Rüstungen zum Beispiel getauscht werden. Und dann gibt es drei wesentliche Individualisierungspfade für die Charaktere. Nämlich zum einen, die haben ab Werk spezifische Stärken und Schwächen bei ihren Grundwerten. Also Aris zum Beispiel, du hattest es schon gesagt, hat hohe Werte auf Magie und mit den Levelaufstiegen werden die auch immer höher. Also ist sie eine geborene Magierin. Yuffie ist die Schnelle, Barrett ist der Starke und so weiter. Und Cloud ist in allem super. Ja, Cloud ist einfach der Supercharakter. Also das ist relativ trivial. Und dann gibt es aber zwei individuelle Dinge, die jeder Charakter für sich hat. Nämlich zum einen, die haben einzigartige Spezialangriffe. Die nennen sich in dem Spiel Limit Breaks. Und zum anderen, sie haben einzigartige Waffen. Also jeder Charakter hat eine Waffengattung. Cloud kämpft mit Schwertern, Vincent kämpft mit Schusswaffen, Sid kämpft mit Lanzen und so weiter. Und auch die haben einzigartige Eigenschaften und Arten und Weisen, wie man sie einsetzt. Und diese Limit Breaks vor allen Dingen, also diese Spezialangriffe, die sind neu in Final Fantasy VII.
Es gibt eine Limit-Anzeige, die jeder Charakter hat, zusätzlich zu diesem Balken, der quasi zeigt, wann er wieder am Zug ist. Und wenn man Schaden nimmt, dann lädt sich dieser Limit-Balken nach und nach auf und dann irgendwann wird es getriggert und man kann eine besonders mächtige Aktion ausführen. Das sind Sachen, die so ein bisschen auch auf die Charaktere dann gemünzt sind. Das heißt, bei Cloud sind es so typische, ich springe irgendwie rein und mache einen dollen Schlag. Bei Barrett ist es ein sehr starker Fernangriff. Oder bei Aeris zum Beispiel ist es ein sehr effektiver Heilzauber, der dann da ausgelöst werden kann. Und diese Limit Breaks gibt es in mehreren Stufen. Je nachdem, also nach Spielfortschritt schaltet man die mehr oder weniger automatisch frei. Bis auf die letzte Stufe, die muss man quasi immer finden. Und das musst du mir jetzt mal kurz sagen, Christian. Ich glaube, ich habe manchmal schon die ultimativen Limit Breaks gefunden. Dann konnte ich sie aber nicht benutzen. Du musst dann schon auch mit dem Charakter an diesem Punkt sein, dass er die anderen drei Stufen schon gelernt hat, ne?
Genau.
Ja, und dann sind das quasi nochmal super zusätzliche Fähigkeiten. Muss aber auch sagen, ich habe das nicht so sehr in meine Spielplanung oder in meine Strategie mit eingebaut, weil es einfach zu schlecht planbar ist. Du weißt ja nicht genau, wann tritt jetzt der Moment ein, dass Cloud seinen Limit Break hat und ich dann diese super tolle Attacke machen kann. Das ist eine relativ unzuverlässige Variante, darauf zu setzen, dass man das im richtigen Moment parat hat, weil du willst natürlich das auch primär gegen Gegner machen, die stark sind. Und die haben halt eben auch die Angewohnheit, gerade wenn es spätere Bosse sind, dass sie dir sehr viel Schaden zufügen können. Und da kannst du es dir dann unter Umständen nicht erlauben, zu sagen, ja, jetzt warte ich nochmal 2, 3 Runden, damit sich das irgendwie weiter auflädt, weil du überlebst halt den Schaden vielleicht gar nicht, den du nimmst, um dein Limit weiter aufzuladen. Natürlich habe ich diese Limit Breaks verwendet, wenn es aktuell wurde, habe ich mich aber nicht im Detail mit auseinandergesetzt, während ich hingegen viele, viele Stunden damit verbracht habe, zu überlegen, welche Waffen ich benutze. Du hast es eben schon mal angesprochen, dass die sehr unterschiedlich sein können. Auch wenn ein Waffentyp ist immer nur für einen Charakter brauchbar, da ist das Spiel auch simpel. Also du weißt, jede schwere Wumme landet bei Barrett und jedes große Schwert bei Cloud. Aber diese Waffen haben dann doch wichtige Unterschiede. Und damit habe ich eher viel Zeit verbracht zu überlegen, was ist jetzt das richtige Schwert an der Stelle.
Einer der zentralen Unterschiede bei den Waffen ist auch, dass es Nah- und Fernkampfwaffen gibt und die sind charakterspezifisch. Also Barrett mit seinem Arm zum Beispiel hat fast ausschließlich Fernkampfwaffen, also irgendwelche geschützte Maschinengewehre. Und das ist relevant, weil es manche Gegnertypen gibt, wenn es zum Beispiel fliegende Gegner sind, die sind gar nicht erreichbar mit einem Nahkampfangriff. Oder vor allen Dingen gibt es dann die Möglichkeit, deinen Charakter mit einem Fernkampfangriff in die hintere Reihe zu stellen und damit nimmt die Person dann weniger Schaden. Also das macht wirklich einen Unterschied für die Taktik im Kampf. Es gibt 3 Fernkampfcharaktere und einer davon ist Barrett und die anderen beiden sind Vincent und eben Yuffie. Auch einer der Gründe, warum Yuffie mit meiner Lieblingskämpferin ist, weil die hat echt einen Vorteil davon, dass sie aus der zweiten Reihe angreifen kann. Und der andere Aspekt, um kurz noch auf die Limit Breaks einzugehen, ich stimme dir vollkommen zu, die sind eigentlich eine schöne Idee und die sind vor allem auch toll animiert. Man freut sich immer, wenn du einen neuen freischaltest und dann zu gucken, so was macht denn mein Charakter jetzt? Tifa zum Beispiel lernt mit jedem neuen Limit Break, den sie lernt, eine stärkere Schlagkette. Sie ist ja so eine Martial Arts Kämpferin und dann kommt immer ein neuer Angriff in ihrer Kombokette dazu, die immer länger wird. Das ist zum Beispiel sehr schön, das dann mit anzusehen. Aber die sind tatsächlich so wenig taktisch einsetzbar, so wenig planbar, dass sie im Endeffekt nur in Bosskämpfen relevant sind und dann eher so eine Art, ja, nochmal ordentlich einen raushauen, wenn man kurz vor tot ist. Also das kann schon Kämpfe drehen, weil die so stark sind, aber das ist dann eher Zufall. Und damit ist das ein ziemlich zentrales Spielelement, in das erkennbar viel Mühe reingeflossen ist, das aber die Kämpfe nicht viel besser macht. Es hat wenig Einfluss auf die Kampftaktik, vergleichsweise. Und die Waffen sind deswegen relevanter, weil die ja noch ein zentrales Element des Spiels haben. Die sind nämlich alle gesockelt, genauso wie alle Ausrüstungen. Also es gibt 3 Ausrüstungsgegenstände, Waffe, Rüstung und ein Accessoire. Und die können alle gesockelt sein. Und in diese Sockel kann man diese Materia-Kristalle einsetzen, diese Kugeln, die du vorher schon erwähnt hast. Und damit sind wir beim Zaubersystem des Spiels.
Genau, ich glaube, es sind allerdings nur die Waffen und die Rüstungen. Die Accessoires haben, glaube ich, keine Sockel.
Stimmt, du hast recht, die haben keine.
Die Accessoires sind abermals was relativ Simples. Das sind so einfache Statusverbesserungen, sowas wie plus 10% Glück oder 10% von irgendwas anderem oder Schutz gegen bestimmte negative Statusveränderungen. Das ist das Einzige, was diese Accessoires bewirken. Und dann gibt es Waffen und Rüstungen und die können jeweils 0 bis 8 Slots haben für diese Materia-Kugeln, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und die existieren in verschiedenen Farben und das dient nicht nur der optischen Auflockerung, sondern das sind verschiedene Arten von Materia, die verschiedene Auswirkungen auf den Charakter dann haben. Es gibt grüne, das sind typische Zaubermateria wie Heilung, ein Giftzauber, die ganzen typischen Sachen wie Kälte, Hitze, Gewitter. Also die deutsche Version benutzt da nicht Feuer, Eis und Blitz, sondern da heißt das Kälte, Hitze und Gewitter. Oder Schutzzauber, all diese Arten von Sachen, das sind auch die häufigsten, sind die grünen Materia. Es gibt gelbe, das sind Befehlsmateria. Das sind so Sachen wie, man erlernt Techniken des Feindes, was eine super coole Sache ist, wenn man das kann. Weil du kannst es kombinieren mit einem anderen gelben Materia namens Manipulation. Dann setzt du Manipulation ein. Das bewirkt, du kannst einen bestimmten Gegner übernehmen und kannst ihn dann quasi dazu zwingen, dass er eine bestimmte Feindtechnik auf dich anwendet, damit du sie dann lernen kannst. Das sind nicht super viele. Die Liste ist relativ überschaubar. Aber wenn du einmal weißt von wegen, okay, das ist eine erlernbare, dann macht man das natürlich. Und teilweise sind das sehr, sehr effektive Feintechniken, die man sich da aneignen kann. Auch Sachen, die die ganze Party heilen oder einen super guten Schutz gegen Angriffe bieten. Aber die gelben Materia sind auch Sachen wie Analyse. Das heißt, du setzt das ein und kannst dann sehen, so viele Hitpoints hat der Feind zum Beispiel. Oder Raub. Raub ist auch was, was man häufig macht, gerade bei größeren Gegnern. Das heißt, du gibst im Grunde deinen Angriffsmove dafür auf, damit der Charakter, das war bei mir übrigens meistens Yuffie dann, einmal darüber springt und guckt, hat der Feind einen Gegenstand dabei, und wenn du Glück hast, dann klaut sie den und dann hast du den in deinem Inventar nach dem Kampf. Es gibt lila Materia, das sind fast die unspannendsten, das sind so ähnliche Sachen wie die Accessoires, die man anlegen kann, das ist sowas wie extra Hitpoints oder auch Gegenangriff oder Fernangriff, das bedeutet, du machst automatisch einen Konter, wenn du angegriffen wirst, oder du kannst auch in der hinteren Reihe stehen und machst trotzdem genauso viel Schaden, weil normalerweise als Nahkämpfer würdest du nur reduzierten Schaden dann machen können. Das bringen die Lilan, und es gibt dann noch rote, und die dienen der Beschwörung mächtiger Wesen. Das ist auch ein typisches Element, was man aus vorherigen Final Fantasy Spielen kennt. Es gibt da diese großen Kreaturen wie Ifrit und Shiva und Ramu, die auch dem Feuer-, Eis- und Blitzelementen zugeordnet sind, und noch eine ganze Menge Kreaturen hier mehr wie Bahamut oder Phönix. Und wenn man diese herbeiruft, dann verbraucht es zum einen relativ viel Magiepunkte, wobei das Spektrum ist riesengroß. Es geht, glaube ich, von 14 bis über 200 Magiepunkte. Und dann gibt es eine spektakulär animierte Sequenz, in der diese mystische Kreatur auftaucht und in der Regel dann irgendeinen verheerenden Angriff vom Stapel lässt. Und dafür investiert man eben die Magiepunkte, und man muss vorher eben diese Materia angelegt haben. Und jetzt habe ich gemerkt, wie erschlagen das ist, all diese Materia-Arten aufzuzählen. Und ich muss ja noch den Bogen auch wieder machen und sagen, die Waffen und die Rüstung haben eben bis zu 8 Slots. Und dann kann man genau gucken, okay, welche Materia möchte ich da reinpacken. Und es gibt teilweise auch Materia-Slots, die in Paaren zusammenhängen. Denn ich habe noch eine Materia-Art ausgelassen, blau. Die stellen eine Zusatzwirkung her, wenn sie mit einem anderen Materia in so einen gepaarten Doppelslot gesteckt werden. Also ein Beispiel, weil das verdeutlicht das sehr gut, wofür das da ist. Man kann mehrere alle Materias finden. Also das heißt einfach alle. Und wenn du das kombinierst in so einem zusammenhängenden Pärchenslot mit zum Beispiel dem Heilungszauber, dann heilst du eben deine ganze Party statt einen Charakter. Und ebenso, wenn du offensive Zauber verwendest, dann schadest du allen Gegnern und nicht nur einem. Das ist im Wesentlichen der Kern dieser Sockel, die man da hat. Und es gibt noch eine Sache. Man denkt manchmal, ach cool, jetzt habe ich hier eine mega starke Waffe, die hat super Werte und sie hat auch viele Sockel. Sehe dann aber, die hat leider kein Wachstum für die eingesetzten Materia, weil auch hier die Materia sammeln eine eigene Art von Punkten in Kämpfen. Die heißen AP für Ability Points. Und man kann die Materia quasi auch aufleveln und schaltet dann in der Regel bessere Versionen der Ausgangssprüche frei. Es gibt aber leider auch Waffen oder Rüstungsteile, wo dieses Wachstum auf Null steht oder wo es eben normal ist. Und es gibt auch welche, wo es verdoppelt ist. Dann hast du in der Regel aber weniger Slots oder die Waffe oder die Rüstung taugen allgemein nicht so viel.
Das klingt jetzt alles einigermaßen kompliziert. Das ist es aber in der Praxis gar nicht. Das Spiel, fast ein bisschen serientypisch, würde ich sagen, verbirgt viele von diesen Mechaniken vor dir, ist einigermaßen intransparent. Das zeigt dir zum Beispiel, wie gesagt, nie, wie sich deine Charakterwerte eigentlich entwickeln. Wenn ich das wissen möchte, was habe ich jetzt durch einen Levelaufstieg an Stärke dazu gewonnen oder an Geschicklichkeit oder sowas, und es gibt ja ein Dutzend Charakterattribute oder so, dann muss ich da einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Ja, ich muss gucken in meinem Statsheet und muss hoffentlich wissen, was ich vorher hatte, weil das Spiel zeigt mir das nie an. Also dementsprechend sind viele von von diesen Wirkungen eher so im Hintergrund. Und wenn du eine Materia in eine Waffe einlegst, dann bringt die auch charakterverändernde Eigenschaften mit. Die senkt zum Beispiel dann deine Stärke und erhöht dafür die Magiepunkte oder sowas. Also jemanden voll zu pumpen mit Zaubermaterias heißt automatisch, diese Person zu einem besseren Zauberer zu machen und damit zu einem schlechteren Kämpfer. Es ist also gar nicht unbedingt immer vorteilhaft, Cloud jetzt zum Beispiel oder Barrett massenhaft Materias zu geben. Dadurch werden sie als Nahkämpfer nämlich ineffektiver. Aber vor allem ist es auch deswegen ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil diese sehr starke Individualisierung ganz cool ist. Das hat auch so eine strategische Bastelvariante. Das heißt, man kann viel Zeit damit verbringen, zu überlegen, welche möchte ich denn jetzt mitnehmen, welche möchte ich leveln, wie mache ich diese Kombinationen von den Materias, dass ich einen Vorteil habe. Und man kann einen großen Teil von Final Fantasy auch schaffen, indem man nicht grindet. JRPGs haben ja immer diesen Ruf, dass sie sehr stark grindlastig sind, aber es gibt durch diese taktische Komponente, durch die Materias, durch die Ausrüstung, ihre Wechselwirkungen durchaus die Möglichkeit zu sagen, ich bereite mich einfach gut auf die Kämpfe vor. Ich weiß, welche Eigenschaften die Gegner haben. Ich weiß, wogegen sie stark sind, wogegen sie schwach sind, gegen welche Elemente. Ich schütze mich davor mit den entsprechenden Zaubern. Ich gehe gezielt auf ihre Schwächen ein und ich kann mir Charaktere so basteln, dass sie viel effektiver werden, allein durch die Materials und die Ausrüstung, die ich ihnen gebe, und damit weit über ihrem eigentlichen Charakterlevel kämpfen. Das ist schon möglich. Das macht auch Spaß. Das ist einigermaßen viel Bastelaufwand. Dann verbringt man viel Zeit im Charaktermenü. Oder, und das ist die andere Progressionsebene, ich grinde. Also das heißt, ich levele auf. Und Levelaufstiege, also man startet mit Level 1 und ich glaube, das Maximum ist Level 99 oder Level 100. Ich habe das Spiel beendet nach doch einigermaßen Grinding mit Level 75 oder nee, 77 war ich und war für den Endkampf massiv overpowered.
Wollte ich gerade sagen, ich war viel niedriger als du.
Es war überhaupt keine Herausforderung mehr. Also das heißt, Levelaufstiege machen wirklich einen Unterschied. Auch wenn das nur ein paar Pünktchen immer auf die Charakterwerte sind, aber es ist ein spürbarer Machtzuwachs. Das heißt, man kann sich dieses ganze Gebastle auch ganz gut schenken und halt einfach Level grinden und dann wird man auch überall gut durchkommen, außer halt bei den wenigen Gegnern, die wirklich verheerende Statuseigenschaften haben, die Tod zaubern können oder versteinern oder sowas. Aber das sind nicht so viele und bei denen muss man dann halt mal schnell die Strategie anpassen. Aber diese beiden Wege existieren und sie sind komplementär, ja, ich kann das schon auch miteinander verbinden, aber der eine, nämlich das schwere Grinding, ist eigentlich der viel leichtere. Das heißt, ich würde mal davon ausgehen, dass ein großer Teil der Final Fantasy Spieler den Machtzuwachs eher auf der Ebene des schieren Grinds sich erarbeitet hat und weniger an diesem zerebralen Basteln mit den Charaktereigenschaften.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich hätte genau das Gegenteil jetzt hier zu Protokoll gegeben. Ja, wow. Weil ich finde, dass die Kämpfe, gerade aus heutiger Sicht, laufen die relativ langsam ab. Also die könnten auf jeden Fall irgendwie ein bisschen flotter sein und die sind halt auch keine richtige Herausforderung. Und dann ist Grinden eben wirklich das, was der Name schon sagt. Dann läufst du halt eben ewig auf der Weltkarte rum und triggerst einen Kampf nach dem anderen und hämmerst die ganze Zeit irgendwie auf, ja, hier Attacke ausführen und dann, wenn es mal geht, ein Limit Break. Aber da steckt natürlich wenig Anspruch drin und letzten Endes frisst es nur Zeit. Ich fand das eigentlich über lange Strecken super spannend, immer zu gucken, okay, was habe ich denn jetzt hier wieder für neue Materia bekommen? Eigentlich ähnlich wie Waffen und Ausrüstung bekommst du die manchmal als Belohnung nach einem Kampf. Du findest sie in der Schatztruhe oder in irgendeiner Ecke in einem Dungeon oder du kannst sie auch im Laden kaufen. Und dann einfach mal gucken, okay, wie viele Slots habe ich denn jetzt so? Dann packe ich das hier mal da rein und das mal da und das gebe ich mal dem Charakter. Es hat dann für mich einen Dämpfer bekommen, als ich zum einen... Also du spielst ja schon, weiß ich nicht, so zwischen 30 und 50 Stunden an dem Spiel. Irgendwann ist natürlich auch das eine Fleißarbeit, dass man immer nach jedem Ausrüstungskauf, nach jedem Charakterwechsel wieder gucken muss, okay, jetzt muss ich die Materie alle wieder von dem zu der transferieren und jetzt habe ich nur noch die Slots, jetzt habe ich da kein Wachstum mehr. Du kannst dann nebenbei irgendwie Buch drüber führen, wer jetzt gerade welches Materie trägt und so. Und ich bin froh, dass du vorhin gesagt hast, dass das Spiel das so wenig transparent macht. Ich habe bestimmt 15 Stunden oder so gespielt, bis mir irgendwann klar wurde, habe ich gedacht, cool, habe eine super neue Waffe, super Rüstungsteil, ganz viele Materia. Oh, ich habe ja noch super viele Beschwörungsmaterial, hau ich noch alle damit rein. Und dann habe ich so gedacht, ja Moment, wieso habe ich denn jetzt nur noch 1300 Hitpoints? Ich hatte doch vorher 2400. Es gibt ja auch keine Warnung aus oder so. Also doch, ja. Das steht dann da in Zahlen so ganz neutral in dem Menü. Aber das Spiel sagt dir vorher nicht, ja, wenn du jetzt all diese Sachen anlegst, dann hast du nur noch die Hälfte von deinen Hitpoints. Du merkst das nicht zwangsläufig, weil das Spiel das nicht so deutlich macht. Bei den mächtigen Materia, da ist es wirklich so, du verlierst 10% deiner Hitpoints, wenn du das trägst. Du kriegst vielleicht einen leichten Magie-Buff, aber du schwächst dich wirklich extrem im Kampf. und dein Charakter, der stirbt dann einfach doppelt so schnell. Und das ist natürlich ein schwieriger Kompromiss, den du machst. Der zwingt dich ein bisschen dazu, abzuwägen, welche von den wirklich starken Materia möchte ich gerade mitnehmen. Und man benutzt dann auch eher mal die Krümelsachen, die man am Anfang findet, weil die nur ganz geringe Auswirkungen haben und trotzdem einen netten Effekt im Kampf haben können. Aber da war es dann irgendwann so, dass mir das Micromanagement auch ein bisschen viel wurde. Aber da war ich auch schon über den Punkt, wo ich gedacht habe, na, jetzt fängst du aber nicht mehr mit Grinden an. Und ich habe mich deutlich mehr durchgebissen bei manchen Bossen, indem ich es auch mehrfach versucht habe. Ich müsste jetzt nochmal in meinen Spielstand gucken, vielleicht so Level 50 oder so mit den Charakteren oder ein bisschen drüber.
Ich glaube, das ist sogar eine ganz gute Entscheidung, weil du dann noch eine Herausforderung hast im Endkampf. Also ich habe dem Endboss ein paar Backpfeifen gegeben, dann war es vorbei. Der hat nur dumm geguckt und ich glaube einen Angriff oder sowas gemacht. Ja, das ist dann aber auch ein bisschen antiklimaktisch. Aber ja, Intransparenz, ich meine, das ist eines von diesen typischen japanischen Spielen, das Mikrosysteme ineinander verschachtelt. Das hatten wir ja bei Final Fantasy VI auch schon so beschrieben. Und hier ist das auch so. Also diese finalen Waffen zum Beispiel, die wertvollsten Waffen oder die stärksten Waffen, die jeder Charakter finden kann. Das ist immer so eine besondere Waffe, die nicht auf dem Weg liegt, ne, sondern die man meistens finden muss. Und die sind auch nochmal so ein bisschen gamifiziert. Die haben alle eine bestimmte Eigenschaft, die das Spiel dir aber auch nicht so richtig gut sagt. Also Yuffies Waffe zum Beispiel, deswegen mag ich sie so gerne, ist einfach stärker, je höher das Level des Gegners ist. Und das ist noch vergleichsweise einfach zu verstehen. Tifas ultimative Waffe ist stärker, je voller ihre Limit-Break-Leiste ist. Ja, was ist denn das für ein Käse? Das hatten wir ja schon gesagt, das ist eh schwer zu kontrollieren. Na, warum sollte ich dann so eine Waffe mitnehmen, wenn ich einmal ein Limit-Break ausgeführt habe, die auf einmal scheiße schwach ist? Oder Barretts ultimative Waffe, die wird stärker, je mehr Materias ich da reinsockle, die besonders stark aufgelevelt sind, die also viele APs haben. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Und damit machst du ihn ja dann aber nominell doch wieder schlechter, wenn das zumindest Zaubermateria sind, weil die ja wieder seine Kampfwerte schwächen. Und der ist ein guter Nahkämpfer, der Barrett. Also das ist eine fast schon unnötige Verkünstelung mit so Mini-Gamifizierungsmaßnahmen, Minisystemen. Und damit ist das Spiel halt leider reichlich gefüllt. Unterm Strich kann man es aber auch ganz gut ignorieren, denn wie gesagt, am Ende des Tages sind die stärksten Auswirkungen auf die Macht der Charaktere kommt durch die Werte, die Grundwerte in Verbindung mit der Ausrüstung. Und dann hast du es eigentlich schon. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Summons zurückkommen, die du vorhin erwähnt hast, weil da sind wir jetzt wieder mal im spektakulären Eye-Candy-Bereich. Das ist auch einer der augenfälligen Unterschiede zum vorhergehenden Spiel, wo die ja auch schon drin waren. Die Espers hießen die da noch. Und da konntest du auch schon einen Ifrit oder eine Shiva beschwören. Und da hatten dann die ganz coole 2D-Pixel-Art-Animationen. Und hier sind wir ja jetzt aber in der 3D-Ära. Und Final Fantasy zeigt mal, wofür man eine 3D-Konsole benutzen kann, wie die PlayStation, in einem JRPG, indem man nämlich spektakuläre 3D-Szenen damit reinbaut, die ja eigentlich in der Form völlig unnötig sind. Ich will da im Kampf ja eigentlich nicht eine Minute lang zugucken, wie sich da Bahamut Zero aufbaut, einer von diesen Drachenviechern, um aus dem Weltraum hinaus seine Laserkanone auf die Welt runter abzufeuern. Wenn ich das zum 10. Mal sehe, denke ich mir, okay, schaue hier auf die Armbanduhr und denke mir, wann ist es endlich vorbei? Aber sieht das gut aus, Alter. Es ist der Wahnsinn, was die da reingebaut haben in coolen Animationen. Um mal ein Beispiel zu nennen, Ramu ist das Elektrosummon. Und wenn du den auslöst, dann erhebt sich aus dem Boden des Kampffeldes ein Berg, der schiebt sich dann so nach oben und auf dieser Spitze erscheint Ramu als graubärtiger Mann in weißer Kutte und hebt einen Stab in die Luft und dann zucken Blitze aus dem Himmel in diesen Stab und dann bricht ein Strahlengewitter los, das die gesamte Umgebung überzieht. Das sieht toll aus. Es ist einfach eine schöne Animation. Und jetzt sage ich erst meinen Favoriten, bevor ich dich nach deinem frage, Fabian. Meine Lieblingsanimation ist Neo Bahamut, also einer von diesen Bahamut-Drachen, die in der Serie auch häufig auftauchen. Da gibt's drei davon hier im Spiel. Und da wird dann ein Stück Erde, Felsen aus dem Boden gerissen, auf dem die Gegner stehen, in die Luft geschleudert. Und dann erscheint dieser Drache und lädt einen Energiestrahl auf und brennt in diesem gigantischen, riesigen Energiestrahl diese Steininsel weg, mitsamt den Gegnern drauf. Und die, wenn sie noch leben, stürzen dann auf den Boden. Meistens kommen dann nur noch die Überreste da unten an. Aber das schaue ich mir immer wieder gerne an. Das ist auch einfach so eine spektakuläre Idee. Tolle Szene.
Ja, stimmt. Das sind sehr, sehr große, wuchtige Szenen, die da erschaffen werden. Meiner ist tatsächlich Alexander. Findet man erst auf der zweiten Disc und muss man auch nicht. Ist optional. Es ist in diesem großen Gletschergebiet. Da gibt's einen Kampf in der Höhle. Und wenn man den gewinnt, bekommt man Alexander als Belohnung. Seine Attacke heißt Jüngstes Gericht, in der englischen Version Judgment. Und auch hier, also es passiert häufig irgendwas mit der Erde oder dem Boden, auf dem man steht oder wo die Gegner stehen. Hier bricht quasi auf der eigenen Seite die Erde auf und dann kommt da so ein Kampfroboter draus hervor. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sich die Metallversion von einem wütenden Stier vorstellt.
Ja, mit einem Ritterhelm auf.
Das ist wirklich so. Der steht auf so zwei ganz kräftigen Beinen so nach vorne gebeugt zum Angriff und dann stößt er auch so Dampf aus, wo man das Gesicht jetzt verorten würde. Klassischerweise, wenn das ein organisches Lebewesen wäre, wie eben so ein Stier, der seine Nüstern bläht und dann setzt er eine gewaltige Explosion frei. Das macht meist recht viel Schaden, kostet so mittel viel Magiepunkte. Und warum das auch eine interessante Fähigkeit ist, das habe ich natürlich nicht selber herausgefunden, sondern da habe ich jetzt nochmal nachgelesen, was es damit auf sich hat. Alexander ist die einzige Möglichkeit, die man hat, Heiligschaden selber zu verursachen. Also es gibt keine andere Option und auch kein Gegner verursacht diese Art von Schaden. Das ist ganz schön, aber es gibt leider auch fast keine Gegner, die dafür besonders anfällig sind. Aber es ist schön, dass es im Spiel drin ist und es ist auch so, der physische Schaden, den er macht, ist auch schon sehr, sehr hoch bei vielen dieser besseren Beschwörungen, die man später im Spiel hat. Und ja, ich habe Beschwörungen auch nur wirklich dann eingesetzt, wenn ich dachte, okay, ich muss es jetzt mal, weil sonst ist der Kampf vielleicht schwierig zu gewinnen, weil ja, die Zeit sparst du dir natürlich ansonsten später, wenn du es dreimal gesehen hast.
Ja, einmal macht man es, um zu gucken, wie die Animation aussieht, weil das wirklich eine tolle Belohnung ist, wenn du eine neue Summon Materia bekommst und dann machst du es wirklich nur noch, wenn du musst, genau. Also das Motto hier ist Klotzen statt Kleckern und das gilt eigentlich für das ganze Spiel. Zum Beispiel auch bei der Gegenseite, also die Gegner, die dir in Kämpfen gegenüberstehen. Da gibt es im Spiel schon abgerechnet von so einfach recycelten Varianten ungefähr 270 verschiedene Gegnertypen, die ja alle 3D-Modelle sind und die sind in ihrer Abwechslung, ihrer Kreativität, der visuellen Gestaltung unglaublich vielseitig. Das beginnt schon ganz am Anfang des Spiels. Da sind es auch eher diese mechanischen Gegner, da hast du dann sowas wie ein erster Strahl, heißt dieser Gegner, das sind so einbeinige Hühnerroboter, die mit Laserstrahlen schießen und dann begegnen dir Gasblaser, das sind unförmige, aus Quadern und Rohren zusammengebaute Roboter mit so einem Röhrenkopf und einer drehenden Hakenröhre als Arm, da wird schon bizarrer in der Ausgestaltung. In Midgar kann dir ein Höllenhaus begegnen, das ist ein lebendiges Haus, ja, mit so einem schönen roten Dach, das wirft mit Bomben und nach einer Weile wachsen dann Gliedmaßen aus ihm raus und dann springt es auf dich drauf und zerquetscht dich und sowas. Und diese Liste könnte man endlos weiterführen mit immer wieder überraschenden Ideen. Es gibt einen Gegnertyp, der heißt Skulptur. Das ist so eine mannshohe Steinstele, so ein fetter Quader. Und deren Angriff besteht daraus, zu wackeln und dann auf dich umzufallen. Und dann einfach deinen Charakter drunter zu begraben. Oder in Nibelheim in der Villa von Shinra, da kann einem ein Gegner begegnen, der heißt Giro Felgo. Und das ist so ein riesiges, von der Decke hängendes Pendelbeil mit einem menschlichen Oberkörper. Und dieser menschliche Oberkörper, der hält sich da an diesem Seil fest, an dem dieses schwingt wie ein Pendel, dieses Beil. Und manchmal, wenn du es angreifst, fällt es runter und liegt dann am Boden und versucht sich dann wieder hochzuziehen in dieser Pendelkette. Also da ist auch richtig viel Animation reingeflossen, wie in fast alle von diesen Gegnern, die ganz tolle Animationstypen, verschiedene Angriffe haben, oft individuelle Angriffsarten. Also der Abwechslungsreichtum, den du hier geboten bekommst, ist enorm.
Sind das wirklich so viele verschiedene Monster? Also ich hätte ja auch gesagt, dass es viele sind, ich habe es aber nicht nachgeguckt. Und das sind jetzt keine Reskins oder neu eingefärbte Sachen und sowas.
Ich habe schon ein paar rausgerechnet. Also mag sein, dass noch ein paar Reskins mit drin sind, weil die Soldaten zum Beispiel von Shinra, die gibt es ja in verschiedenen Farben. Die haben dann aber teilweise auch unterschiedliche Angriffsarten. Aber selbst wenn du das jetzt auf die konservativste Liste eindampfst, sind es immer noch weit über 200 Stück.
Ja, es stimmt schon. Also ich könnte mich jetzt auch an wenig Sachen erinnern, die ich in vielen Spielgebieten mehrfach dann gesehen habe. Und das Spiel hat einfach so einen wahnsinnigen Willen zur Größe, also in jeglicher Hinsicht, so was die Gegneranzahl angeht, die Anzahl der Filmsequenzen, die da drin sind, die Musiken zum Beispiel auch, die da auftauchen. Wir haben darüber gesprochen im Vorfeld, was so unsere Lieblingsmusikstücke auch sind. Und Christian, es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil das sind ja einfach so viele da drin. Und auch hier merkst du, okay, die haben nicht gesagt, ja, mach mal hier eine Kampfmusik, eine Oberweltmusik und noch drei Stadtmusiken, dann sind wir fertig. Das sind Dutzende toller Melodien, die da komponiert worden für dieses Spiel. Und man sieht einfach, dass die das Spiel vollballern wollten. Auch, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt nicht mehr ein klassisches Super Nintendo-Modul mit einer Handvoll Megabyte, sondern wir können jetzt auf die CD zurückgreifen. Und dann machst du halt einfach gleich drei. Du machst nicht eine CD voll, sondern du machst ein Meisterwerk, was du vielleicht viele Jahre im Kopf existent hattest. Und dann packst du da eben alles rein. Und das ist schon erstaunlich, um da jetzt wieder auf die Monster zu kommen, dass das einfach so viel ist. Und das spiegelt sich da eben an allen Ecken und Enden in diesem Spiel wieder. Finde auch, dass die Welt tatsächlich, wenn man sie dann am Ende erschließen kann, also sie ist nicht riesengroß in der Ausdehnung, aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Orte zu sehen. Hast du vorhin ja schon beschrieben, was es so gibt, und ich habe auch ein paar Beispiele genannt und ich habe da viele schöne Erinnerungen an Orte, die ich besucht habe. Das ist schon echt toll, was hier gestaltet wurde.
Das ist nicht ganz so originell wie in Final Fantasy VI, aber es gibt immer noch interessante Orte. Rocket Town zum Beispiel, was eine Stadt ist, die um eine alte Raketenabschussbasis errichtet wurde. Und diese alte Rakete hängt noch schräg drin in der Abschussrampe. Wird später auch erklärt, warum das so ist. Man hat schon Rost und Moos angesetzt und drumherum ist diese Stadt gewachsen. Oder den Golden Saucer natürlich, was so das Entertainment-Paradies dieser Welt ist. Das ist ein riesiger Turm, wo Plattformen dran gehängt sind, wie so Inseln, und auf jeder Plattform gibt es andere Spiele, da gibt es Chocobo-Rennen, da gibt es eine Kampfarena, da gibt es ein Hotel, ein Theater und so weiter. Und da kommt man im Spielverlauf auch mehrmals hin. Mit einer raketenbetriebenen Seilbahn fährt man da hoch. Also die Ideen sind da auch wieder und die Inszenierung davon sind wirklich toll. Und du kommst dort an und das ist ein ganz anderer Vibe. Du kommst aus dieser ja bedrückenden Welt, bist zuvor durch Coral gelaufen, was eine zerstörte Bergbausiedlung ist. Ist die Stimmung nicht sonderlich gut, zumal Barrett aus diesem Dorf kommt und da sehr ungute Erinnerungen daran hat. Da hat er seinen Arm verloren. Und dann geht's auf einmal in dieses bonbon-bunte Entertainment-Paradies, was wie ein japanischer Freizeitpark aussieht, wo alle glücklich sind und Entertainer rumspringen und es eine eigene Währung gibt, die du dir da verdienen kannst und so weiter. Also du kannst viele, viele Spielstunden allein nur hier in dem Golden Saucer verbringen und eine weitere Sache dort auch machen, was wieder diesen verschwenderischen Charakter von Final Fantasy VII unterstreicht, nämlich Minigames bestreiten und was es für Minigames da drin gibt. Und die sind alle, von vorne bis hinten, alle scheiße.
Oh, ich bin so froh, dass du das sagst, Christian. Ich habe eine ganze Seite hier bei mir stehen, wo drin steht, ja, Minispiele sind nicht so toll im Spiel.
Nee, wirklich nicht.
Das müssen wir nicht auf den Golden Saucer limitieren hier an der Stelle. Egal, ob du bei einer Militärparade mitlaufen musst, ob du Snowboard fahren musst, ob du auf dem Motorrad unterwegs bist oder U-Boot-Verfolgung. All die Sachen, wo Geschicklichkeitselemente eingebaut sind, diese Abschnitte haben häufig auch den Nachteil, dass hier plötzlich auch das Areal, in dem man unterwegs ist, als 3D-Polygonwelt gebaut ist und die Sachen auf einmal sackhässlich sind. Die funktionieren einfach nicht. Die haben schlechtes Timing, sind wenig nachvollziehbar gestaltet. Alle Minispiele sind furchtbar.
In den Credits hat jedes von diesen größeren Minigames ein eigenes Subentwicklerteam, das sich nur darum gekümmert hat, das waren dann immer so 3, 4, 5 Leute, die sich nur darum gekümmert haben, diesen Spielbestandteil zu bauen, wie das Snowboard-Rennen zum Beispiel, das ja ein richtiges Rennspiel, Snowboard-Rennspiel im Spiel ist, wo du auf einer recht langen und abwechslungsreichen Strecke dann, die sogar verzweigen kann, ins Tal jagst und Ballons aufsammelst und Stunt machst und so weiter. Das klingt fantastisch, aber das spielt sich blöd. Oder das Chocobo-Rennen auch, was durch eine ganz fantasievolle, wilde, bonbonbunte Welt führt, das ist steuerungstechnisch eine reine Katastrophe. Also dafür, dass die richtig ordentlich Aufwand und Ressourcen reingebuttert haben, sind die alle missglückt. Ich könnte jetzt keine Ausnahme nennen. Selbst das Motorradrennen, das ja ein zentraler Spielbestandteil ist, weil das eine Flucht aus Midgar ist, das musst du also machen, während du dann vor Shinra abhaust. Da sitzt dann Cloud auf dem Motorrad und muss einen Lastwagen beschützen, in dem der Rest des Teams drin ist, und dann rasen immer Shinra-Leute auf Motorrädern an und die muss man so Road Rash mäßig dann von ihren Motorrädern runterhauen oder abdrängen. Und das sieht toll aus, ja, das ist schön gemacht, aber spielerisch so anspruchslos und so hakelig. Ich weiß nicht, damit haben sie sich keinen Gefallen getan.
Da stimme ich dir zu. Ich habe das auch auf jeden Fall als dicken Negativpunkt hier aufgeschrieben. Und ich möchte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du auch eben schon mal angesprochen hast, nämlich wenn man beim Golden Saucer ankommt, wie sehr das im Kontrast steht zu dem traurigen und eher bedrückenden Moment, den man vorher erlebt hat in der Stadt, wo man war. Ich finde, das ist was, was das Spiel sehr häufig macht. Das war mir nicht mehr so bewusst in meiner Erinnerung, bevor ich wieder angefangen habe. Das Spiel schwingt sehr schnell und auch sehr extrem zwischen Stimmungen hin und her. Und es kann sich oft nicht so richtig entscheiden, möchte es jetzt ernst und traurig sein, weil das Spiel enthält viele krasse Momente, also die grundsätzliche Thematik darum, dass Shinra den Planeten zerstört, dass dort eine Platte, eine riesige, gewaltige, tonnenschwere Platte auf Menschen in Slums stürzt. Es gibt eine Szene, in der die Helden mal wieder gefangen genommen werden und dann soll Tifa, sie soll hingerichtet werden und wird dann in eine Gaskammer gebracht.
Ja.
Das wird auch verbal relativ stark unterstrichen. Es gibt dann auch noch so eine böse Antagonistin, die Scarlet, das ist eine Shinra-Mitarbeiterin, die macht da keinen Hehl draus, dass sie eben jetzt da gleich dann vergasen wird in den nächsten Minuten.
Und das siehst du dann ja auch.
Genau, das findet ja dann auch statt und viele solcher schockierenden Momente und eben natürlich auch den Tod von Aeris. Und hier kann ich es am stärksten auch kontrastieren. Aeris stirbt, es ist super traurig, Cloud lässt sie dann so in tiefes Wasser sinken und du trocknest dir gerade noch die Tränen. 2 Minuten später findet diese Snowboardfahrt statt, wo du so wie bei Tony Hawk Tricks auf dem Snowboard mit Cloud machen kannst. Und es passt absolut nicht zusammen. Und diese starken Kontraste und dieses wenige Aushalten von Stimmung, was das Spiel macht, mal zu sagen, okay, jetzt respektiere ich auch mal eine Stunde, dass wir gerade diese Stimmung, die wir mühsam aufgebaut haben, vielleicht auch halten wollen, das ist total egal. Da findet dann wieder irgendein Quatsch statt oder du ziehst dich wieder als Frau an, was für das Spiel natürlich zu der damaligen Zeit noch was super Witziges ist, dass sich ein Mann als Frau verkleidet und da in so einen Club reinschleicht. Und es gibt viele solche Slapstick-Elemente oder einfach lustig gemeinte Sachen, die total stark kontrastieren mit den ernsten Themen und Momenten. Und ich habe das manchmal heute als einigermaßen skurril empfunden, wie das Spiel es handhabt.
Ja, das Spiel hat einen albernen Humor an bestimmten Stellen und das springt, das ist sehr gut beobachtet, das springt zwischen diesen Tonalitäten sehr stark hin und her. Und ich finde, es gelingt ihm sehr gut, die emotionaleren Reaktionen wie Traurigkeit, Betroffenheit und sowas auszulösen. Da würde ich gerne gleich nochmal auf ein paar Beispiele eingehen. Und es gelingt ihm nicht so gut, die humorvollen Sachen auszulösen, wobei ich da das Gefühl habe, das mag vielleicht auch einfach so eine Lost in Translation Sache sein, dass da entweder in der Übertragung ins Englische und Deutsche was verloren gegangen ist oder auch einfach kulturell etwas verloren gegangen ist. Wir haben schon so Comic Relief Charaktere wie Yuffie zum Beispiel, die kein zentraler Teil des Teams ist, ist ja auch ein optionaler Charakter und die auch in ihrer Nebenquest eher so eine, ja, so Slapstick-artige Rolle hat. Und wir haben auch immer wieder Penela-Witze. Also der Humor des Spiels, der geht ja in so Sachen wie dieses Crossdressing, das du gerade schon erwähnt hast, aber auch hier wieder im Kontrast mit einem echt ernsten Thema, weil wir wollen ja in dieses Haus von diesem Zuhälter, der sich jede Nacht eine andere Frau ins Bett holt. Also mindestens mal ist Sexarbeit hier das Thema, wenn nicht sogar Vergewaltigung. Das wird vom Spiel jetzt nicht so genau ausgeführt. Eigentlich ein ganz ernstes Szenario, in dem dann diese Albernheit eingebaut wird. Und wenn Cloud zum Beispiel in seiner alten Heimatstadt Nibelheim ist und da in Tifas Haus geht, dann kann er in ihr Zimmer gehen und da im Schrank rumwühlen und kann Teenie-Unterwäsche rausziehen und so. Ja, halt so Dinge, wo du ein bisschen mit den Augen rollst und sagst, ach, Japan. Oder du hast vorhin Scarlet erwähnt, die Tifa vergasen will. Hochdramatische Szene. Paar Minuten später, nachdem Tifa die Flucht gelungen ist, treffen sich die beiden oben auf dem Kanonenrohr von Yunon. Das ist ja so eine Festungsstadt, die hat eine gigantische, riesengroße Kanone da drauf mit einem langen Rohr und da findet dann die Konfrontation statt zwischen Scarlet und Tifa und dann gibt's da so einen Catfight, wo die beiden sich gegenseitig ohrfeigen. Ja, das ist in der Tonalität völlig daneben gegriffen. Das ist nicht der dramatische Höhepunkt, den ich da gerade haben möchte.
Ja, es stimmt. Das ist echt ein alberner Quatsch. Das ist ein interaktiver Slapfight hier. Also die hauen sich nicht einmal irgendwie eine runter, sondern man kann auf Knopfdruck die ganze Zeit sie wieder ohrfeigen lernen. Und es ist fast ein bisschen lustig. Und der Stelle konnte ich nicht so richtig böse sein, weil hier ist das Spiel wieder stark, weil diese Flucht ist halt wirklich toll inszeniert. Also Tifa entkommt dann da aus der Gaskammer. Auch in einem Minispiel, was eins der weniger schlimme Minispiele ist. Man muss dann mit ihren Händen und Füßen, die man mit den Controller-Tasten steuert, dafür sorgen, dass sie den Schlüssel an sich ranzieht und dann nach oben führt und ihre Fesseln löst und dann kann man da entkommen. Und dann läuft sie eben über diese riesige Kanone, es kommt zu diesem Handgemenge mit Scarlet und dann springt sie quasi auf das Luftschiff und entkommt dann von da so ähnlich ein bisschen wie bei der Stelle in Zurück in die Zukunft 2, wenn Marty McFly von dem Dach springt und auf dem DeLorean landet. So ähnlich ist hier ihre Flucht angelegt und das ist eine coole, spektakuläre Sequenz, aber ja, diese Diskrepanz zwischen vorher findet eine Gaskammern-Szene statt und dann so ein albernes Handgemenge, das fällt hier schon auch ganz deutlich auf. Und die lustigen Stellen sind oft echt nicht mehr so mega lustig heutzutage. Die traurigen Sachen gebe ich dir recht, die funktionieren gut und das macht das Spiel auch stark. Also gerade auch zu zeigen, okay, hier in dieser Stadt, die ist echt gebeutelt davon, weil hier mal auch durch Shinra irgendwas Schlimmes passiert ist. Das bringen die Leute zum Ausdruck und das merkst du daran, wie es aussieht, was da für ein Vibe ist, wie die Musik ist, wie die Leute mit dir reden. Aber das sind halt kurze Momente, also es sind so kurze Ausrisse, aber das Spiel hält so eine Stimmung dann eben nicht so gut. Klar, es kann auch nicht genau wissen, wo gehst du jetzt danach hin, was machst du jetzt, du triggerst halt einfach die nächste lustige Szene versehentlich. Aber das ist mir ein bisschen zu uneinheitlich heutzutage.
Ja, kann ich verstehen. Das sind so reingepfeffert, diese kleinen Momente, wo man schon manchmal die Augenbraue hebt, aber das verrührt sich in dieser großen, schmackhaften Suppe des Spiels. Wenn man uns so zuhört, kann man sich vermutlich fragen, ja, was ist denn jetzt das Besondere an Final Fantasy VII? Jetzt habt ihr eigentlich nur darüber besprochen, was das alles an Quantität rauskippt auf uns und viele Icons und sowas, aber da muss ja noch irgendwie mehr sein, damit es als dieses Meisterwerk gilt. Und ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was wir am Anfang schon häufiger betont haben, dass das Spiel nämlich in vielen Passagen seiner Erzählung und seine Inszenierung hochgradig effektiv ist. Also allein, wie toll das Spiel mit seinen Mitteln inszeniert und nicht nur in den reinen CGI-Sequenzen, die spektakulär sind für ihre Zeit. Das kann man nicht oft genug unterstreichen. Die sind grafisch so toll. Das ist ein Quantensprung für CGI-Grafik, für computergenerierte Grafik in Spielen. Aber auch in einfacheren Szenen, wo es eher ältere Techniken benutzt. Es gibt zum Beispiel mal relativ am Anfang eine mehrminütige Expositionssequenz, eine reine Erzählsequenz, wo Cloud, Tifa und Barrett die Geschichte von Aeris erzählt bekommen von deren Ziehmutter Elmira. Und das ist rein als Text erzählt, keine Videosequenz. Und es könnte ganz schön langweilig sein. Ja, das ist jetzt so ein Exposition-Dump. Aber erstens wird diese Geschichte hier von Elmira mit klaren Worten erzählt. Da ist kein Fett dran. Das ist wirklich sehr prägnant. Und viel Animation in der 2D-Darstellung und Kameraarbeit. Das heißt, das Bild scrollt da halt auch mal. Die Kamera schwenkt also über einen 2D-Hintergrund. Und es ist clever gemacht. Da werden immer Rückblenden eingesetzt, wenn die Elmira erzählt, was da passiert ist, wie sie Aeris gefunden hat bei ihrer sterbenden Mutter, wie sie sie aufgenommen hat. Und dann sehen wir immer wieder die gleiche Szene in dem Wohnzimmer, nur dass Aeris immer älter wird. Wir sehen sie als Baby, als Kind, als junger Teenager und so weiter. Und in diesen kleinen, aneinandergereihten Szenen, in dieser reinen Textsequenz, wird uns diese ganze Vorgeschichte von Aeris und die Beziehung zu ihrer Mutter wunderbar nahegebracht. Und das ist also mit einfachen Mitteln, nicht mit spektakulären Mitteln, ist das ganz toll inszeniert. Und ein Beispiel dafür, wie gut das Spiel ist mit emotionalen Momenten und mit diesen kleinen Erzählungsschnipseln, ist eigentlich fast die ganze Geschichte, zumindest die Vorgeschichte von Barrett und seiner Beziehung zu Marlena. Man denkt lange Zeit, sie ist seine Tochter. Das ist sie gar nicht. Sie ist eher ein Ziehkind von ihm. Aber sie haben offensichtlich eine tiefe Beziehung zueinander. Und das Spiel demonstriert das, indem es uns Dinge zeigt, anstatt sie zu sagen. Ja, dieses klassische Show, Don't Tell, das macht Final Fantasy super. Man sieht Marlene das erste Mal relativ am Anfang des Spiels, wenn man in die Bar kommt von Tifa. Da ist dieses kleine Mädchen und die läuft schüchtern vor Cloud weg, als der reinkommt und versteckt sich hinter Tifa. Und dann kann man ihr eine Blume schenken, wenn man die von Aeris gekauft hat. Und dann kommt Barrett rein und Marlene ruft Papa und springt auf ihn zu und er hebt sie hoch und wirft sie spielerisch in die Luft. Und da fällt nur dieses eine Wort, Papa. Und der ganze Rest wird einfach gezeigt und du weißt sofort, die haben eine gute Beziehung zueinander. Und dann fällt diese Platte, wie du es beschrieben hast, der Slum wird darunter begraben und Barrett steht vor diesem Trümmerhaufen, wo dahinter auch die Bar von Tifa war, seine Heimat, und schreit nach seiner Tochter, die er da unter den Trümmern vermutet. Und er brüllt und schießt sich hier den Schmerz und den Zorn vom Leib. Er schießt in diese Trümmer. Und das ist deswegen wirksam, weil wir die Charaktere vorher kennengelernt haben. Ja, wir haben Marlene kennengelernt, wir haben die Avalanche-Leute kennengelernt, mit ihnen gekämpft und wir wissen, die sind jetzt alle tot. Und weil wir natürlich auch sehen, zu was Shinra bereit ist. Und dann kommst du später in Elmiras Haus und dort ist Marlene gerettet. Und dann rennt Barrett nach oben in das Zimmer von Aeris, wo Marlene drin ist, und reißt sie an sich und fällt ihm in den Armen. Und Marlene sagt nur, Papa, wein doch nicht, deine Bartstoppeln tun mir weh. Ja, also auch wieder nur ein einzelner Satz. Und es ist so gut, es ist so kurz, es ist so effektiv. Und um das noch abzuschließen, noch das eine dazu zu sagen, weil mir das einfach so gut gefällt, dann kommt Barrett später in diese zerstörte Bergbausiedlung nach Coral, wo er früher aufgewachsen ist, und trifft dort seinen ehemaligen besten Freund wieder, Dine heißt er. Der ist der eigentliche Vater von Marlene, wie wir dann erfahren. Und dann kommt es zur Konfrontation zwischen denen, weil die sind sich zwischenzeitlich Feind geworden. Das hat eine längere Geschichte, warum das so ist. Und bevor sie dann gegeneinander kämpfen, sagt Barrett, können wir das nicht anders lösen? Denk doch an Marlene. Dine hebt seine Hände und sagt, diese Hände hier sind zu schmutzig, um Marlene noch tragen zu können. Er hat jetzt nämlich inzwischen Mörder geworden, hat er massenhaft Unschuldige erschossen. Und auch hier wieder ein einziger Satz, so prägnant, so eine tolle Zeile, die ganze Tragik von dieser Figur in einem einzigen Satz. Und es ist, wie gesagt, wirksam, weil wir Marlene schon kennengelernt haben, weil wir wissen, wie die Beziehung zwischen Barrett und Marlene ist, weil wir wissen, dass es dieses süße, schüchterne, verletzliche, vierjährige Kind vom Anfang ist. Am Ende, nachdem sie miteinander gekämpft haben, begeht Dine Selbstmord und sagt zu Barrett noch, bring Marlene niemals zum Weinen. Und als er dann tot ist, sich in den Abgrund gestürzt hat, da fällt Barrett auf die Knie und sagt, Dine, meine Hände sind auch nicht sauberer. Ich kann Marlene dann auch nicht tragen. Hey, das ist so gut, Fabian. Das sind die Momente, wegen denen möchte man das Spiel spielen.
Du hast es so eindringlich gerade nacherzählt, da habe ich selber fast eine Gänsehaut bekommen. Das ist auch einer der großen Konflikte, die Barrett dann mit sich rumträgt, weil er selber ja auch glaubt, dass Evelyn Schmidt die Verantwortung dafür trägt, für die Sachen, die in Midgar passiert sind. Also weil ja letzten Endes diese Platte vielleicht nicht abgestürzt wäre, wenn sie nicht vorher diesen Anschlag verübt hätten. Wohl wissend, dass sie das nur vortäuschen, aber dennoch ist es ja eine Reaktion auf das, was Evelyn gemacht hat und darunter leidet Barrett ja auch. Und ansonsten hast du wirklich sehr, sehr schöne Szenen rausgesucht, die sind mir auch im Gedächtnis geblieben. Gerade die Geschichte von Aris und ihrer Ziehmutter, das ist einfach gut erzählt. Das Spiel macht es auch richtig, dass es hier eben die Spielgrafik verwendet, weil das für alle Segmente, wo es um Nähe geht, die eine gewisse Intimität auch erzeugen sollen, da funktioniert das besser als die sehr aufwendig inszenierten Videosequenzen. Plus, du hast es jetzt zwei, dreimal gesagt, du brauchst ja schon immer so ein, zwei, drei gut geschriebene Sätze, die einfach die richtigen Emotionen dann triggern. Und das Mittel können sie in den Videosequenzen ja nicht benutzen. Deswegen werden diese Sachen dann einfach eben direkt in Spielgrafik erzählt. Und das machen sie wirklich gut. Und da fühlt man sich dann eben auch in diesem Moment dann gut abgeholt. Da würde ich dir absolut recht geben, das sind schöne emotionale Highlights. Und das Spiel hat ja auch generell ein bisschen den Vorteil, dass sie den Cast eben reduziert haben, auch im Vergleich zum direkten Vorgänger. Du erfährst eben auch mehr über die Charaktere und fühlst dich denen mehr verbunden. Klar, Yuffie und Vincent haben hier ein bisschen Nachteile, weil sie eben nie richtig in die Hauptstory eingebunden werden können, weil das Spiel muss ja davon ausgehen, du hast sie vielleicht gar nicht. Aber auch die haben ja eigene Nebenquests, wo man mehr über sie erfahren kann. Das macht das Spiel schon gut. Und ich glaube auch, weil du eben gesagt hast, dass wir vielleicht jetzt noch gar nicht deutlich gemacht haben, hinreichend, warum das Spiel dann auch seine guten Seiten hat oder warum das so toll ist. Wir haben ein relativ langes Gespräch darüber geführt, dass du gesagt hast, ja, du hast viel die Charaktere einfach aufgelevelt und hast dann damit schierer Macht dich durchgekloppt, dass es aber genauso geht, es wie ich eher zu spielen und zu sagen, ja, ich setze mich richtig mit diesem Materia-System auseinander, was super ein flexibles Magie- und Skillsystem ist, mit dem man sich das Spiel einigermaßen stricken kann, wie man möchte. Das ist auf jeden Fall schon auch eine große Leistung des Spiels, dass es überhaupt funktioniert. Und falls es nicht deutlich genug geworden ist, dann würde ich das gerne noch da kurz ergänzen, zu sagen, ich finde dieses Materia-System, was das Spiel verwendet, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und das löst sehr viele Probleme. Also klar, es ist zeitaufwendig, das immer wieder umzustricken zwischendurch. Aber es erlaubt einem halt wirklich eine sehr große Anpassung des Spiels und der Charaktere auf eine leicht nachvollziehbare Art und Weise.
Das stimmt. Die Spielmechanik des Spiels, gerade in den Kernbestandteilen, in den Kämpfen, funktioniert die. Die Kämpfe sind auch nicht ausladend. Du schlägst natürlich im Laufe eines Durchgangs schlägst du viele hunderte, wenn nicht sogar tausende Kämpfe. Und zum einen ist die Gegnervielfalt natürlich was darauf einzahlt, aber die Kämpfe sind auch nicht so lange, als dass sie mühselig würden. Die sind meistens relativ schnell zu schlagen. Und dann hast du die zentralen Eigenschaften von einem guten Rollenspiel. Es gibt eigentlich immer eine Entscheidung zu treffen und etwas Nächstes zu tun. Es gibt immer so Zwischenziele, auf die du hinarbeitest, seien das Levelziele oder Aufleveln von der Materia oder sowas. Also es gibt diesen ständigen Regen an Belohnungen. Und es gibt auch immer die Storyziele. Also mal abgesehen von den konkreten Aufgaben, die du gerade hast, oder auch dem späteren Erkunden der Welt, wenn du mehr Handlungsfreiheit hast, aber auch einfach so Kernfragen in der Story, die man gerne beantwortet haben möchte. Was hat es denn mit Yennova auf sich, mit diesem komischen Wesen, dem Sephiroth da nachjagt? Was ist denn jetzt eigentlich zwischen Cloud und Tifa vorgefallen in der Vergangenheit in Nibelheim? Was hat denn eigentlich der böse Wissenschaftler, der Hoyo, vor und so weiter? Also es gibt lauter so Fragen, die da auch immer mitschwingen. Und das ist natürlich auch eine Stärke von der Erzählung, dass es immer so eine Karotte vor die Nase hält. Und diese inszenatorische Stärke und diese Stärke in der Emotionalität der Erzählung, das kulminiert in dieser Eris-Szene, also in dem Tod von Eris, die ja nicht ohne Grund so berühmt ist. Und da finde ich, da zeigen sich die Stärken in der Erzählung des Spiels ganz gekapselt und exemplarisch in dieser Szene. Das ist am Ende von Disc 1. Bei mir war das nach 24 Stunden Spielzeit, also ungefähr nach der Hälfte des Spiels. Das heißt, da hast du viel Zeit schon in dieser Welt verbracht, hast du viel Zeit mit Eris verbracht, hast die Charaktere alle schon gut kennengelernt. Und Eris klingt sich dann da aus der Party aus und müssen wir vielleicht noch dazu sagen, sie ist die letzte Überlebende eines alten Volkes, ist also eine besondere Person, die auch von Shinra verfolgt wird, na, die möchten sie gerne haben und die hat eine besondere Verbundenheit zum Planeten und zum Lebensstrom und sie geht dann da an einen zentralen Ort, in die alte Hauptstadt der Cetra, dieses alten Volkes, um dort in einem Schrein zu meditieren. Sie hat auch eine besondere Materia, die weiße Materia, und die möchte Sephiroth gerne haben, die braucht er. Und während sie dort meditiert, taucht er dann auf einmal auf, Sephiroth, springt sie von hinten an und rammt ihr das Schwert durch die Brust. Von hinten feige der wehrlosen, unbeteiligten, betenden Eris. Und das wird in einer Videosequenz gezeigt, also in so einer CGI-Sequenz. Und wenn du dir nur die alleine angucken würdest, heutzutage auf YouTube gehst und die anschaust, dann wirst du vermutlich davor sitzen und denken, so what? Okay. Ja, dann stirbt sie da halt. Dann hat sie halt dieses Schwert drin. Weil diese Szene, das ist einfach nur der Akt. Ja, das ist nur die Art und Weise, wie sie stirbt. Und das ist nicht das Effektive an der Szene. Warum die so gut funktioniert, warum die so bewegend ist, ist zum einen, weil das Spiel sich so lange Zeit gelassen hat, um Eris als Charakter vorher aufzubauen. Um diese ganzen kleinen Vignetten zu haben, die ihren Charakter skizzieren. Die ist süß, aber nicht auf eine Puppenart und Weise, sondern die ist eigensinnig, sie ist mutig, sie ist keck. Sie ist aber auch Frau. Es gibt da eine Szene in Costa del Sol, das ist so ein Badeparadies, wo Eris und Tifa beschließen, ach, wir gehen jetzt mal baden, wir können jetzt mal baden gehen. Und dann läuft Eris noch kurz zu Cloud und beugt sich so zu ihm und flüstert ihm ins Ohr, keine falschen Hoffnungen, Cloud. Und dann sagt sie, aha, dein hartes Äußeres zeigt erste Risse. Ja, und das ist so nett, weil sie verspottet ihn dann halt da in dieser Szene. Sie spielt da so ein bisschen mit ihm. Und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Und das sind so kleine Dinge, na, da bahnen sich auch so ein bisschen eine Bande zwischen Eris und Cloud an. Das hat man als Spieler auch in der Hand, wie stark man das weiterführen möchte. Aber sie wird halt als zentraler Charakter aufgebaut. Das Spiel steckt da Mühe rein. So, das ist das eine, das ist, wie es in die Szene reingeht. Dann stirbt sie, wird von Sephiroth getötet und die Effektivität der Szene kommt aber dann daher, wie Cloud auf diesen Tod reagiert. Wir sehen durch die Augen der Welt der Spielfiguren, wie dramatisch ihn das mitnimmt, wie er darunter leidet und wie er davon betroffen ist. Und er nimmt dann ihre Leiche in den Arm, er bebt vor Wut und Trauer. Sephiroth steht noch da, ja, der steht noch im Hintergrund und labert von, ich will mit dem Planeten eins werden und sowas. Und Cloud herrscht ihn dann an, das ist doch jetzt alles scheißegal, weil Eris ist nicht mehr da. Sie wird nie wieder sprechen, sie wird nie wieder lachen, sie wird nie wieder Zorn empfinden. Was ist denn mit uns? Wie soll es mit uns jetzt weitergehen? Und Cloud legt seinen Kopf auf ihre Brust und fleht. Und der harte, wortkarge Bursche, den wir da vorher kennengelernt haben, als den das Spiel ihn ja auch aufgebaut hat, der leidet jetzt hier vor unseren Augen. Und das erlaubt mir als Spieler, mit ihm und durch ihn zu trauern. Und auch mit den Partymitgliedern, je nachdem, wen man da gerade dabei hat, reagieren die alle ein bisschen anders drauf. Yuffie zum Beispiel, die guckt Eris Leiche an und dann fällt sie Cloud heulend in die Arme. Und da fällt kein einziges Wort, das ist nur diese Animation mit diesen kleinen, doofen Polygonfigürchen, aber es ist super effektiv. Und Cloud nimmt dann später Eris Leiche ganz vorsichtig auf und trägt sie behutsam in diesen See, was du vorhin schon geschildert hast, und legt sie da sanft ins Wasser und dann geht sie da langsam unter und ist weg. Und dann ist sie auch wirklich weg, dann ist sie fort. Und dazu diese Eris-Thema-Musik von Nobuo Uematsu, das ist alles so auf den Punkt, das ist so gut inszeniert, aber das funktioniert nur deswegen, weil das Spiel sich das verdient hat, diese Szene. Es hat die aufgebaut über viele, viele Spielstunden und jetzt kommt der Payoff.
Also klar, uns kann das jetzt notwendigerweise nicht mehr überraschen, weil wir wissen das jetzt schon seit 25 Jahren, dass das passiert. Aber angenommen, es wäre nicht so, kann ich mir vorstellen, dass das schon eine große Überraschung war, weil das ist auch überhaupt keine typische Art von dauerhaftem Tod für einen Charakter in einem Rollenspiel. Also wenn wir jetzt da nochmal weiter zurückspringen und du guckst gerade bei JRPGs, wenn es überhaupt mal sowas in der Art gab vorher, dann waren das typische Heldenmomente. eine große Schlacht ist geschlagen, Nebenkrieger B, der da mal mit aufgetaucht ist im Verlauf der Handlung, der ist dann da verwundet und dann gibt es noch eine theatralische Abschiedsrede und dann ist der eben tot und bleibt es auch im Spiel. Und Aris hingegen, du hast zwar schon gesagt, sie ist auch keck und so, aber im Grunde ist sie schon auch die Verkörperung der Unschuld im Spiel. Und sie steht wirklich überhaupt nicht für irgendwas, für Aggression oder was Böses oder was Schlimmes. Und dass ausgerechnet ihr das dann geschieht, das ist ja schon relativ brutal, wie sie von hinten eben mit diesem Schwert durchbohrt wird dann und sterben muss. Das ist einfach schon ein relativ unangenehmer Moment und natürlich macht einen das auch betroffen. Und ich finde, das ist schon ein mutiger und überraschender Schritt. Und das einzig Positive, was man in Anführungszeichen Positive, was man vielleicht daraus mitnehmen kann, ist, dass es eben auch zu dieser Veränderung von Cloud dann führt. Dass er eine stärkere Eigenmotivation und Eigenverantwortung auch dafür entwickelt, für sich und seine Freunde und Freundinnen und für die Welt zu kämpfen in der Folge. Und er verändert sich ja dann wirklich auch sehr. Und später ist er so richtig so jetzt lasst uns mal alle in die Schlacht ziehen, der kommt mit mir kurz vor Ende des Spiels, wo er dann aber auch schon um seine eigene Identität weiß. Und ich kann ja mal versuchen, das jetzt nochmal in Kürze hier zu schildern und du kannst da gerne intervenieren, falls ich jetzt hier irgendwie zwei, drei Sachen verdrehe, weil ich finde es wirklich relativ kompliziert. Es stellt sich ja dann raus, dass Cloud nicht wirklich Teil dieser Soldateinheit war, sondern kommt aus Nibelheim, da hat er auch Tifa kennengelernt als junger Mann. Geht er los, sagt, ja, ich werde jetzt hier auch super Soldat, wird er dann nicht, weil er wird da schlicht nicht angenommen und kommt dann nicht in diese Einheit rein und ist dann nur so ein ganz niedriger Soldat, der da irgendwie mit dabei sein kann, aber keine wichtige Rolle spielt und vor allem auch kein Held ist. Und dann ist er eines Tages mit Sephiroth unter anderem unterwegs und es kommt da zu einem Konflikt, den ich jetzt, glaube ich, nicht ganz in Gänze ausführen muss. Und das endet damit, dass Cloud zum einen schwer verwundet wird, aber er im Zuge dessen auch Sephiroth von einer Art Brücke stoßen kann und der stürzt dann in diesen Lebensstrom. Und dann konstruiert sich Cloud im Folgenden später quasi aus seiner eigenen Fantasie heraus, dass er so ein großer Held bei Soldat war und aus der tatsächlichen Identität eines anderen Soldaten namens Zack.
Ja, er wird, muss man vielleicht noch schnell mit einschieben, er wird vorher von diesem bösen Wissenschaftler, von Professor Hoyo, gefunden und wird wieder aufgepäppelt, indem der Experimente an ihm durchführt, die er auch mit anderen Menschen macht, nämlich Jenova-Zellen ihm versucht zu injizieren. Das ist diese außerirdische Entität, die auch in Sephiroth diese Veränderung ausgelöst hat, die ihn zu diesem großen Bösewicht macht. Also eigentlich ist der zentrale Antagonist, der hinter Sephiroth wiederum steht, ist dieses außerirdische Wesen Jenova.
Stimmt. Und Zack ist ein weiterer tatsächlicher Soldat dieser Spezialeinheit, der leidet das gleiche Schicksal wie er. Hojo macht auch Experimente mit Zack und dann können die irgendwann entkommen. Zack stirbt aber im Rahmen dessen und Cloud vermischt dann so ein bisschen Fantasie mit der Identität von Zack und gibt sich dann so aus, als ja, ich bin jetzt hier der große Hengst bei Soldat gewesen. Jetzt bin ich aber hier, um mit Avalanche gemeinsam zu kämpfen. Also er ist schon auch zu Spielbeginn ein kompetenter Kämpfer. Seine ganze Heldenidentität ist aber nicht real. Das ist erfunden oder dann durch ein Trauma ausgelöst und das ist ein langer Weg auf der zweiten Disc auch mit der Hilfe von Tifa in so einer Art spielbaren Traumtherapiesequenz, das alles wieder zu entwirren, bis Cloud irgendwann wieder bei sich ist und dann auch wieder das annimmt, wer er wirklich ist und dann sagt, ja gut, jetzt will ich aber wirklich die Welt retten mit euch zusammen. Man merkt es schon daran auch, dass ich jetzt da diese nicht ganz unwichtige Sache vergessen habe. Es wird zunehmend etwas konfus, finde ich, gerade auch wenn dann noch aufgedeckt wird, ja, Jenova ist eigentlich eine außerirdische Entität, die da mal auf den Planeten gekracht ist und dann gab es da Experimente und dann wurde Material von Jenova benutzt, um auch Sephiroth zu erzeugen und Klone von ihm zu erschaffen. Ja, es dreht die Schraube da vielleicht an ein, zwei Stellen ein bisschen zu weit irgendwann.
Ja, es ist überfrachtet, das Spiel. Das ist leider so und deswegen zerfällt es auch in diese zwei Teile, die ich am Anfang geschildert habe. Am Anfang, wo es noch vergleichsweise viel Fokus legen kann auf die Etablierung der Welt und auf Charaktere, bis eben zu dem Punkt, wo Aris stirbt, da ist die Erzählung auf den Punkt, da ist sie gut inszeniert, da ist sie noch relativ stringent und danach wird es konfuser und da verliert das Spiel dann auch seine Stärken. Also da hat es zu viel damit zu tun, diese ganzen Handlungsfäden in der Hand zu behalten und wieder zusammenzuführen und wird dann auch gehetzt da. Also gerade die dritte CD ist auch einfach dünn erzählerisch. Da fehlen dann auch die emotionalen Höhepunkte. Also alles das, was das Spiel vorher sehr gut gemacht hat, das ist dann nur noch sehr selten. Es gibt mal ein paar Szenen, wo Cloud und Tifa sich näher kommen. Die sind dann nochmal so ein bisschen emotionale Höhepunkte. Aber gerade diesen Zorn, den man eigentlich channeln könnte aus der Todesszene von Aeris, der in der finalen Konfrontation mit Sephiroth eigentlich tragen müsste, ja, wo du als Spieler auch davor sitzen müsstest und müsstest mit Cloud dich freuen auf diesen Moment der Abrechnung. Jetzt räche ich mich für all das, was passiert ist, jetzt zahle ich es dir heim oder finde von mir aus auch irgendeine Form, damit umzugehen mit diesem Ärger. Aber das alles findet nicht mehr statt. Es gibt dann diese Emotionalität dann nicht mehr. Da ist auch zu viel Strecke zurückgelegt worden vorher, wo das Spiel irgendwelche anderen Erzählstränge verfolgt hat. Dann wird Hoyo noch eingeführt, also der Wissenschaftler als der Vater von Sephiroth und sowas. Das ist alles völlig unnötig. Das braucht man nicht mehr an dieser Stelle. Und dementsprechend wirkt das Ende dann ziemlich gehetzt. Und es kulminiert ja auch, um noch ein Beispiel dafür zu nennen, kurz bevor es dann in den finalen Kampf geht gegen Sephiroth und Genova, gibt es noch so einen Moment, wo die Gruppe nochmal zusammenkommt auf der Highwind, auf dem Luftschiff. Und Cloud sagt so, jetzt wird's ernst und wir gehen hier vielleicht in den Tod. Ich will niemanden von euch jetzt da mitnehmen, sei denn ihr wollt freiwillig da mitgehen. Jetzt gehen wir alle nochmal schnell nach Hause und denken drüber nach, was eigentlich unsere persönliche Motivation ist, um weiterzukämpfen für den Planeten gegen Sephiroth und so weiter. Und dann wird die Gruppe aufgelöst. Und dann dachte ich, ach cool, jetzt gibt's nochmal Charaktermomente. Jetzt reisen wir nochmal um die Welt, sammeln jeden Charakter wieder ein und erfahren nochmal so eine kurze Erzählung darüber, was ist deren persönlicher Grund zu kämpfen. Eigentlich ganz starker Story-Plot-Point. Aber Pustekuchen, was passiert ist, dass die in der nächsten Szene alle wieder da sind. Und alle sagen so, ja, wir haben unseren persönlichen Grund gefunden, jetzt lass uns mal Sephiroth kleinhauen. Also da merkst du, da ist ihnen auch einfach die Zeit ausgegangen. Und das Ende, du bekämpfst dann am Schluss tief im Nordkrater die letzte Ausprägung von Genova und dann auch die letzte Ausprägung von Sephiroth. Dann gibt's nochmal eine Szene, wo Cloud auch nochmal persönlich gegen Sephiroth antritt in einem Duell und ihn endgültig vernichtet. Aber das ist nicht mehr erzählerisch eingebettet. Das ist rein spielmechanisch. Das ist nur noch eine Kette von Kämpfen. Da ist kaum noch irgendwelcher Text dazu. Und dann gibt es eine dramatische Endsequenz. Der Planet ist nämlich bedroht von einem riesigen Meteor, der vom Himmel zu fallen droht, den Sephiroth beschworen hat. Dann werden die Kräfte des Planeten freigesetzt. Erst eine starke Materia, holy, heilig, und dann der Lebensstrom selbst. Und denen gelingt es dann in letzter Sekunde, diesen Meteor aufzuhalten und die Zerstörung des Planeten zu verhindern. Und dann kommen die Credits. Und dann kommt eine Post-Credits-Szene, 500 Jahre später, da siehst du Red 13 mit zwei seiner Kinder rumrennen und siehst einen Blick auf Midgar, auf dieser Technostadt, die inzwischen grün überwuchert ist und Tiere scharwenzeln rum und alles ist wieder gut und dann ist das Spiel vorbei. Und es gibt keinerlei Auflösung, was ist denn jetzt mit unserer Party passiert? Was ist denn jetzt mit Cloud? Was ist denn mit den ganzen Leuten auf der Welt? Was ist mit Marlene? Und als Ende finde ich das krass unbefriedigend.
Ja, es ist richtig. Ich finde das Bild, dass die Natur da irgendwie wieder zurückgekehrt ist und dass da nochmal Red 13 ist mit seinem Nachwuchs, das ist ganz schön, aber das ist halt ein kleines Puzzleteil von dem großen Bild, was du dann nochmal sehen möchtest zu all den Charakteren. Das ist ein ganz komisches Ende tatsächlich, aber ich würde da auch sagen, diese Anhäufung an Kämpfen am Ende, die für dich jetzt auch noch zu denen dann nicht mal mehr anspruchsvoll waren, das ist nicht so stark und wir haben jetzt noch super viel Kram ausgelassen, der dann da auch noch vorher passiert zum Beispiel. Du hast jetzt gesagt, dass es darum geht, diesen Meteor abzuwenden. Den hat ja Sephiroth beschworen, weil er dann bei der Vernichtung des Planeten quasi komplett die Lebensenergie aufsaugen will, um zu so einer gottgleichen Entität zu werden. Zwischenzeitlich wird dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob der Planet dasselbe macht oder ob Shinra das macht. Ich glaube, der Planet macht das. Aktiviert als so eine Art Verteidigungssystem dann noch diese Weapons. Das sind so Kaiju-artige Riesenmonster, die an verschiedenen Stellen aus der Erde brechen und dann die laufen auch auf dem Planeten rum. Also auch auf der Weltkartenansicht kannst und musst du dich dann da einmal duellieren mit dieser relativ kompetenten Waffe. Und es findet so viel einfach parallel statt. Und dann ist es ja auch Shinra, die feuern dann eine andere Riesenkanone wieder ab, mit der zerstören sie eine dieser Weapons und dann versehentlich oder vielleicht auch absichtlich die Schutzbarriere, die Sephiroth über diesen Nordkrater gespannt hat. Und du musst noch Hojo besiegen, der auch zu einem riesigen Monster mutiert. Also die letzten Stunden sind echt strange. Die hätte ich ganz ehrlich freiwillig jetzt wahrscheinlich nicht nochmal spielen müssen. Da hat mir der ganze Anfang und so alles viel, viel mehr Spaß gemacht, die erste Hälfte. Und ich weiß jetzt im Nachhinein auch, ich will auf keinen Fall da jetzt irgendwie schon hin switchen, aber es wurde häufig das Final Fantasy VII Remake dafür kritisiert, dass es nur den Midgar-Part neu inszeniert. Ich kann es im Nachgang jetzt absolut verstehen, warum das der Fall ist, weil du musst sehr viel mehr rangehen an spätere Passagen des Spiels, auch narrativ, um die einfach jetzt nochmal besser neu auflegen zu können.
Also das wird spannend sein, wenn sie das Remake dann weiterführen, wie sie mit den späteren Teilen des Spiels umgehen, weil das sind die schwächeren. Wobei, also wenn die jetzt in dem Turnus weitermachen wie mit dem ersten Remake, dann haben sie ja noch viel Strecke vor sich, noch viele Teile vor sich, bevor sie überhaupt bei der Aerith-Szene sind. Also da sind noch viele starke Teile des Spiels. Aber am spannendsten wäre es zu gucken, was machen sie dann aus den schwächeren, denn da stimme ich dir vollkommen zu. Das Spiel, nach dem Nimbus des Spiels, lebt doch sehr deutlich von der ersten Hälfte, die wirklich alle Ehren wert ist, die spektakulär gut ist, aber am Ende fasert es ziemlich aus. Es gibt eine Sache, die mich persönlich, also mein persönlicher Geschmack, die ich auch nicht so gerne mag an dem Spiel, an der Erzählung des Spiels, und das ist ja so eine Technodystopie. Na, wir sind ja in einer Welt, die von Technologie zugrunde gerichtet wird, und es hat diesen Unterstrang, diesen runterliegenden roten Faden von Wissenschafts- und Fortschrittsfeindlichkeit. Also im Spiel ist alles, was mit Wissenschaft und Fortschritt und Technologie zu tun hat, wird ja als gefährlich beschrieben, als skrupellos und zerstörerisch. Der Wissenschaftler ist natürlich ein böser Wissenschaftler, der Hoyo, der ist moralisch verkommen und gewissenlos. Und die andere Forscherin, Scarlett, ist eine Waffenforscherin, die ist gemein und sadistisch. Und Shinra hat zwar den Fortschritt gebracht, aber der Preis ist zu groß. Der Planet wird ausgebeutet. Technologie ist auch überwiegend Transport und Waffentechnologie, diese riesige Kanone in Junon, und Midgar ist gar ein dystopischer Ort, wo sich das alles manifestiert. Und demgegenüber positioniert das Spiel als die gute Macht sozusagen, dann aber übernatürliche Mächte wie den Lebensstrom zum Beispiel oder der ultimative Zauber, heißt ja Holy, der Heiligzauber, der am Schluss das dann alles löst. Die Krise wird also durch Magie gelöst und nicht durch Technologie. Es gibt keine gute Seite der Technologie in diesem Spiel, und diese Magie ist ja eine Ausprägung von dem Lebensstrom wiederum. Das ist jetzt kein religiöser Aspekt, würde ich sagen. Es gibt in dem Spiel keine Gottheiten, es gibt keine Religion per se, sondern es ist halt esoterisch. Es ist eine esoterische Philosophie, die da mitschwingt und die da gegenübergestellt wird, als Gutes positioniert wird gegenüber der Technologie. Und das gefällt mir persönlich nicht so gut. Kann man natürlich unterschiedliche Einstellungen sein. Auch die Tatsache, dass du in dieser Post-Credits-Szene dieses grün eingewachsene Midgar siehst, da ist ja kein Anzeichen von Zivilisation mehr zu sehen. Also auch das, was das Spiel als positiven Endpunkt hier positioniert, als Happy End, ist eine wieder in den Ursprungszustand zurückversetzte natürliche Welt, die unberührt ist von Zivilisationen. Die ist vermutlich noch irgendwo auf diesem Planeten, aber wir sehen sie nicht mehr.
Interessante Beobachtung. Ich habe mir da nicht wertend drüber Gedanken gemacht. Also ich habe es jetzt nicht als negativ empfunden, aber definitiv hat das Spiel hier eine relativ starke Schwarz-Weiß-Zeichnung, was das angeht. Und ich würde auch sagen, es hat so einen leicht esoterischen Charakter hier und da. Es gibt ja auch ganze Schauplätze, die ein bisschen so ausgerichtet sind. Zum Beispiel Cosmo Canyon, die Heimat von Red 13, wo auch sein Großvater Bugenhagen wohnt. Ist so ein Forscher, mit dem man ein paar storyrelevante Dinge zu besprechen hat und erlebt. Das ist im Grunde genommen so eine in den Berg gehauene Siedlung, wo die Leute ja auch so in Harmonie mit der Natur oder dem Planeten leben möchten. Und ja, stimmt, das ist schon ein Motiv, was häufig auftaucht. Und das ist immer was, was dann positiv besetzt ist, so friedliche Koexistenz mit der Natur, also was ja auch sinnvoll ist, so wie ich es jetzt gesagt habe, aber Technik und Fortschritt hat schon häufig eher so einen negativen Touch im Spiel. Ich finde übrigens sogar, wenn ich jetzt bei Cosmo Canyon nochmal bleibe, ich war da eigentlich gern, weil ich mag die Musik so gerne, die da läuft, aber ich finde auch hier merkt man schon, dass die so einen etwas speziellen Charakter hat. Wir können uns die einmal ja kurz anhören und dann sage ich nochmal zwei, drei Sätze dazu. Schon schön, oder?
Ja, ist ein schönes Stück auf jeden Fall.
Ja, ich finde so diese mystischen Trommeln, die man am Anfang hört, und die Melodie, die dann einsetzt, ich finde, die hat so einen leicht fernöstlichen Touch. Und dann baut sich das so eine Minute ungefähr auf und wird immer üppiger. Und ich finde auch, das ist übrigens was, was man in vielen Musikstücken des Spiels findet, dass sie so eine wachsende Intensität haben. Und dann gerade so, bevor es so droht, überzukochen akustisch, reduziert es sich dann wieder so ein bisschen und man hat wieder die Melodie, die man am Anfang hat und diese ganz schöne, dezente Basslinie im Hintergrund. Also ist sicherlich nicht das naheliegendste Stück in einem Spiel, was viele ikonische Tracks hat im Soundtrack. Aber ich mochte das immer gerne und immer, wenn ich es gehört habe, hatte ich danach zumindest so 1-2 Stunden einen Ohrwurm davon. Wie ist denn bei dir, Christian? Was ist denn dein Lieblingsstück aus dem Spiel?
Du hast vorhin schon gesagt, das ist ganz schön schwer. Es gibt ja über 80 Musikstücke, glaube ich, von Nobuo Uematsu, also einer der großen Komponisten japanischen, der sich sehr verdient gemacht hat, gerade um die Final Fantasy Serie. Und dieser Soundtrack ist auch stilistisch sehr vielseitig. Also es gibt sehr prägnante Melodien für spezifische Orte, die den Charakter gut einfangen oder eben auch Szenen. Vorhin haben wir schon das Thema von Eris erwähnt und gehört. Das ist ein sehr schönes, getragenes Stück. Aber eines der Stücke, an denen ich mich nicht satt sehen kann, ist ein eher aufputschendes. Das ist das Thema von Sid, von einem von den Hauptcharakteren. Ab und zu, wenn man mit der Haiwin zum Beispiel unterwegs ist und die Situation etwas dramatischer ist, das passt dann auch ganz gut dazu. Das klingt so. Das ist übrigens, obwohl wir ja jetzt hier in der Ära der CD sind, ist der Soundtrack kein CD-Audio und keine gesampelten Soundfiles, keine MP3s oder sowas, sondern das sind, ich würde sagen, im weitesten Sinne MIDI-Files, halt die PlayStation-Variante davon, die mit der PlayStation-eigenen Soundbank dann abgespielt werden, was immer noch gut funktioniert. Aber das ist nochmal etwas hochwertiger geht, das zeigt ja dann der Nachfolger Final Fantasy VIII, wo das ein vollständig digitaler Soundtrack ist und da läuft Nobuo Uematsu dann zur Hochform auf. Das erzählen wir dann, wenn wir zu dem Spiel kommen.
Aber weißt du, warum sie das gemacht haben mit der Musik?
Aus Performancegründen.
Genau, die hatten Angst, dass das sonst zu Haklern kommt oder Musik nicht rechtzeitig abgespielt wird, wenn sie erst geladen werden muss von CD.
Ja, ist halt noch die erste PlayStation, na, das ist die CD-Steinzeit sozusagen. Oder Bronzezeit. Die Steinzeit war das Mega-CD.
Ja, stimmt. Aber gut, viel weiter ist man da zu der Zeit auch nicht. Gerade mit so einem Spiel, was halt so viel einfach drin hat und auch die ganzen Videosequenzen. Verstehe, dass sie da ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollten, was das angeht. Ich finde, es ist für den Soundtrack nicht zum Nachteil hier. Also klar, manche Stücke hättest du noch ein bisschen bombastischer machen können, aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr, sehr gut. Also das Spiel in der Form, wie es erschienen ist, muss man das ja auch mal sagen, war es nicht mega lange in Entwicklung, weil wir haben vorhin schon gesagt, Teil 6 ist 94 erschienen und das Spiel 97. Und dann liegt dazwischen ja noch eine ganze Zeit, in der sie auch noch dachten, ah ja klar, neues Final Fantasy, das machen wir fürs Nintendo 64. Das kommt auf Modul. Es gibt ja auch aus 95, man kann die in sehr schlechter Qualität im Internet angucken, so eine kurze Tech-Demo von Square, die zeigt, wie ein Final Fantasy im Wesentlichen auf dem N64 hätte aussehen können. Ich erinnere mich auch daran, das damals in einem Magazin gesehen zu haben. Daraus entstand auch mein Hype und später meine Enttäuschung, als das Spiel dann doch für die PlayStation angekündigt wurde. Also Square hat schon lange gedacht, dass sie entweder eher nochmal ein CD-Laufwerk kriegen für Super Nintendo oder eben eine Nachfolgekonsole, wo sie ihre Vision umsetzen können. Und als sie gemerkt haben, ah, okay, das sind wieder nur Module mit einer Handvoll Megabyte, nee, sorry, das machen wir nicht nochmal. Dann haben sie gesagt, wir wechseln auf die PlayStation und angekündigt wurde das Ganze ja erst Anfang 96, wo sie gesagt haben, hier, das kommt und das kommt exklusiv für PlayStation und ein Jahr später war das auf dem Markt. Natürlich haben die da schon dran gearbeitet, aber effektiv, denke ich mal, sprechen wir hier von einem Spiel, wo vielleicht 2 Jahre dran gearbeitet wurde.
Ja, und die Kernarbeit sogar nur in einem Jahr passiert ist, dann nämlich im letzten Jahr, das auch mit erklärt, warum das nach hinten raus dann so gerusht ist, das Spiel. Ja, da sind wir bei der Entstehung. Dann setze ich nochmal kurz bei Final Fantasy VI an, was ja auch schon ein Meisterwerk war, unbestritten 1994. Und da waren die kreativen Köpfe dahinter als ja der Kopf überhaupt, der Producer von Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Und das Direktorengespann, die gemeinsam die kreative Leitung hatten, war bei Final Fantasy VI Yoshinori Kitase und Hiroyuki Itu. Und jetzt für den Nachfolger, auch da, glaube ich, profitiert das Spiel davon, dass das Kernteam relativ intakt ist, also dass hier erfahrene Leute wieder am Ruder sind, nämlich wieder Hironobu Sakaguchi, der den Hut auf hat als Producer, und als Director, also als der kreative Leiter, bleibt Hironoshi Kitase noch über, denn der Hiroyuki Itu, der wechselt rüber zu Final Fantasy Tactics. Der macht in dieser Zeit diesen Ableger. Und dazu kommt dann zum Beispiel der Hauptprogrammierer, das ist seit Ewigkeit eine Serie ist, Ken Narita, der ist hier auch wieder mit dabei. Also viele Veteranen sind dabei und dann kommen aber auch neue Leute mit dazu, die sich hier verdient machen. Allen voran Tetsuya Nomura, der hat sich als Grafiker bei Square hochgearbeitet und ist jetzt hier der Character Design Director. Das heißt, ist eigentlich derjenige, der die ganzen kreativen Entscheidungen trifft, was das Aussehen angeht, insbesondere das Aussehen der Charaktere. Der hat sich also den ganzen Cast ausgedacht und hat auch an der Rahmenhandlung mitgeschrieben. Die Story kommt überwiegend von Yoshinori Kitase, also von diesem kreativen Leiter, aber mit Unterstützung von Kazushige Nojima, der hier seinen Final Fantasy Einstand als Autor feiert. Der war vorher an anderen Projekten bei Square. Und der hilft bei vielen Szenen und der wird dann später der alleinige Autor für Final Fantasy VIII zum Beispiel und 10 und Crisis Core und sowas. Also der wird dann auch eine ganz wichtige Rolle spielen für spätere Final Fantasies. Und das ist also dieses Kernteam, ne? Das sind verdiente Leute. Aber nun kommt es ja zu dieser wegweisenden Entscheidung, wie du schon beschrieben hast, dass sie sich von Nintendo und dem modulbasierten N64 verabschieden und hin zur PlayStation. Und das ist für Square keine leichte Entscheidung. Die haben eine sehr gute Beziehung zu Nintendo. Die haben lange vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber das ist eine ganz pragmatische Entscheidung, weil sie haben für sich intern diese Entscheidung getroffen, dass das jetzt ein 3D-Spiel und vor allen Dingen ein Spiel mit Filmsequenzen wird. Square hat sich nach der Arbeit an Final Fantasy VI ein paar sündteure Silicon Graphics Workstations angeschafft. Das sind die besten Computer für Grafikgestaltung in der damaligen Zeit. Und sie haben sich die vielleicht auch deswegen angeschafft, weil damals schon bekannt war, dass das N64 auf Silicon Graphics Prozessoren basieren wird. Nicht die in den teuren Rechnern drin stecken, aber die zumindest haben sie vielleicht drauf spekuliert, dass es da eine technische Ähnlichkeit gibt und schon mal zu gucken, ja, was wird denn so ein Chip da können? Und dann machen sie so eine Tech-Demo. 1995, glaube ich, ist das mit 3D-Grafik, die auf Silicon Graphic Workstations läuft. Nur um mal zu gucken, wie würde denn so eine Kampfszene aussehen, wenn wir da 3D-Figuren, Echtzeit-3D-Figuren haben. Und das im Zusammenspiel auch mit der Fähigkeit von diesen Silicon Graphics Rechnern, ganz tolle Videos zu berechnen, also CGI zu machen. Bei Square irgendwann schlägt da das Pendel aus in Richtung, ja, wir können das, wir wollen es auch. Ja, wir wollen also dann tatsächlich auch Final Fantasy auf diese neue Qualitätsstufe eben. Wir wollen Echtzeit-3D-Grafik, wir wollen diese aufwendigen Videos. Das ist der neue Stil. Und dann ist die Frage, ja, aber kann das N64 das denn eigentlich? Also die PlayStation kommt dann auf den Markt, N64 ist noch in der Prototypenphase, aber Square hat natürlich Zugang zu diesen ganzen Entwicklerplattformen und die testen die PlayStation gegen das N64 sehr ausführlich. Die beraten sich mit Nintendo, die machen Vorschläge, was das System noch können müsste, während es noch in Entwicklung ist, damit sowas wie ihr geplantes Final Fantasy VII möglich ist, dringen damit aber nicht durch. Und schweren Herzens treffen sie dann die Entscheidung, weder sind die Module umfangreich genug, um da die ganzen Daten draufzubringen, und es wäre auch viel zu teuer, das auf Modulen zu machen. Ja, die CD ist viel günstiger, aber auch die Performance ist ausschlaggebend. N64 ist einfach zu rechenschwach im Vergleich zur PlayStation für das, was sie da machen wollen. Und deswegen also schweren Herzens, muss man sagen, aber konsequent die Entscheidung, tschüss Nintendo, hallo Sony. Und dem Vernehmen nach, das haben diverse Beteiligte damals dann auch zu Protokoll gegeben, hat Nintendo das auch nicht gut aufgefasst. Ja, da herrschte dann jahrelang Funkstille zwischen den Firmen.
Ja, das habe ich auch gehört und es war natürlich auch wirklich eine tolle Allianz, die hier zerbrochen ist. Also wir dürfen nicht vergessen, da sind ja auch Spiele daraus hervorgegangen wie Super Mario RPG oder Chrono Trigger. Mhm. Auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, was ja noch zwischen Final Fantasy VI und VII erschienen ist, ist auch sensationell gut und habe ich mit Gunnar mal hier besprochen. Das war schon eine große Sache, dass es damals kaputt ging und es war ja auch für viele Jahre dann beschädigt. Square hat ja fürs N64 dann auch keine Spiele gemacht. Sie kamen allerdings später beim Game Boy Advance dann wieder zusammen und auch auf dem GameCube gab es wieder Spiele von Square, aber fürs N64 war das natürlich ein richtiger großer Schaden. Ich bin überrascht, dass du jetzt sagtest, das N64 sei zu rechenschwach gewesen. Ist das tatsächlich so ein überlieferter Grund, weil ich immer dachte, die CPU und so vom N64, dass das alles stark war, auch im Vergleich zur PlayStation, dass das eher eine Speicherrestriktion tatsächlich war, warum man sich dagegen entschieden hat?
Also es gibt einen sehr ausführlichen und guten Oral History Artikel, wo praktisch alle Beteiligten von Square und auch von anderen Firmen, von Silicon Graphics und so weiter interviewt werden zu Final Fantasy VII. Also das ist seitenlang, da könntest du ein Buch draus machen. Und bei dieser Frage, wo es um die Entscheidung geht, ist das ein Punkt, der da zentral genannt wird. Also dass Square sich das nicht leicht gemacht hat, sondern dass sie wirklich lange an dieser Performance rumgebastelt haben und auch versucht haben, es irgendwie hinzukriegen auf dem N64. Aber es war nicht stark genug.
Ja, das N64 hatte natürlich in vielen Sparten dann Nachteile gegenüber der PlayStation. Also ganze Genres haben einfach nicht gut funktioniert auf dieser Konsole. Und es gab auch nie wirklich viele oder gute JRPGs, die für die Konsole gekommen wären. In der Rückschau würde ich natürlich sagen, das war schon gut, wie es passiert ist, dass Final Fantasy auf die PlayStation gegangen ist, weil es eben eine wirklich grundlegende Verbesserung der Produktionsqualität mit sich brachte, weil es das Spiel ganz neuen Zielgruppen bekannt gemacht hat und so eben auch, ja, die Verbreitung des Mediums nochmal befördert hat. Also ich glaube, so viele Leute kannten vorher Final Fantasy einfach gar nicht. Und dann war das plötzlich dieses Riesenthema, dieses super filmhafte Spiel, was auf der ganzen Welt erschienen ist. Und da muss man tatsächlich auch sagen, hat Sony echt den richtigen Riecher bewiesen, weil die sind ja auch als Publisher dann eingesprungen. Außerhalb von Japan, also Europa, USA, ist das ein Sony-Titel gewesen. Das hat Square nicht selber gepublished damals, sondern es ging an Sony. Und da ist auch viel Marketingbudget dann reingegangen. Das ist schon alles okay gewesen, auch wenn ich damals als Jugendlicher das gerne auf meinem N64 gespielt hätte.
Also das Final Fantasy VII ist ein bemerkenswerter Kraftakt für Square. Ich hatte ja ganz am Anfang erwähnt, dass es die teuerste Videospieleproduktion aller Zeiten damals war. Und das heißt, geschätzt sind es mindestens 40 Millionen Dollar, die reingeflossen sind in dieses Projekt. Und das wäre heute noch eine ordentliche Hausnummer für ein Spiel. Diese 40 Millionen setzen sich schwerpunktmäßig zusammen aus zwei großen Kostenblöcken, die beide für sich genommen schon enorm sind. Nämlich zum einen ist das das Personal. Also Square hat damals Spiele in der 2D-Ära auf SNES gemacht mit Kernteams von 20, 30 Leuten. 30 war schon eher viel, würde ich sagen. Damit konntest du so ein Spiel ganz gut machen. Und jetzt für Final Fantasy brauchen sie aber alle diese neuen Disziplinen. Sie brauchen die ganzen 3D-Grafiker, sie brauchen die Leute für CGI. Also sie brauchen Unmengen an neuen Leuten und sie heuern deswegen sehr viele an, sowohl intern, aber auch ganz viele externe Firmen, externe Dienstleister, die damit reinkommen. In den Credits sind allein 13 externe Firmen aufgelistet, die sich um Computergrafik, um Support für 3D-Modelle kümmern, um 2D-Support und so weiter. Es sind ja 43 Minuten CGI-Video am Ende drin in Final Fantasy. Das muss ja auch irgendwie berechnet werden in dieser Qualität. Sie machen auch ein eigenes Studio in Los Angeles auf, nur für die Videospezialeffekte, heuern da erfahrene Leute an von ILM, von Digital Domain. Das ist ein vergleichsweise kleines Team. Also die Hauptlast schultern schon Leute in Japan und externe dort. Aber das explodiert regelrecht, die Zahl der Beteiligten. Final Fantasy VI hat 48 Leute in den Credits, ohne Special Thanks. Und da sind aber halt auch so ein paar Corporate-Positionen und sowas mit drin. Bei Final Fantasy VII sind es 355. Auch hier, wow, die Special Thanks rausgerechnet. Klar, da sind auch Leute von Sony dabei und so weiter. Aber 355. Zum Vergleich, im Vorjahr ist Resident Evil erschienen, ja auch ein aufwendiges Spiel mit diesen Echtfilmszenen und sowas. Da sind es 90 Leute in den Credits. Also das explodiert. Das ist ein Vielfaches der Beteiligten im Vergleich zu den Produktionen davor. Ein Quantensprung. Das ist der eine große Kostenblock. Und der andere ist Hardware. Auch da gibt es Schilderungen von Square, dass sie dann halt bei Silicon Graphics auf Einkaufstour gegangen sind, um diese ganzen Rendering-Computer zu kaufen. Und zwar allein 200 Desktop-Computer für die ganzen Grafiker, für die ganzen Beteiligten. Da kostet einer $70.000. Und dann noch die ganzen Rendering-Server, auf denen das Ganze berechnet wird, da kostet einer 1 Million.
Wahnsinn.
Und insgesamt gibt's quer $21 Millionen nur für Hardware aus.
Das ist wirklich crazy.
Das musst du dir mal vorstellen. Also was auch für einen Kraftakt oder was auch für eine Entscheidung zu sagen, ja, okay, das ist jetzt unsere Zukunft, das investieren wir jetzt halt. Ich meine, Square hat auch den Vorteil, denen geht's gut. Ja, die haben mit Final Fantasy VI und Chrono Trigger wirkliche Megaseller. Also Geld ist jetzt nicht das große Problem. Aber trotzdem, diesen Scheck musst du erstmal ausstellen. Also das ist schon bemerkenswert, was für einen Sprung Square da auch als Firma hinlegt.
Ja, stimmt, die Firma dadurch wirklich grundlegend verändert in der Zukunft dann einfach eine viel wichtigere Rolle und ist ja dann auch von dem Erfolg beflügelt. Also sie liefern ja noch auf der PlayStation 1 dann noch zwei weitere Teile nach, die ja nicht minder aufwendig produziert sind und auch wieder dem alten Credo folgen von wegen, hey, neues Setting, ganz neue Charaktere, nicht einfach, ja, das ist jetzt hier Clouds Abenteuer Nummer 2, sondern alles neu gemacht. Und 8 und 9 sind ja auch nochmal riesige, große Spiele, die in relativ naher Folge dem Final Fantasy VII nachkommen, dann zusätzlich zu einer Menge anderer Projekte, die Square auf der PlayStation dann umsetzt zu der Zeit. Also das wird dann richtig, richtig große Firma, beflügelt durch das ganze Geld und den Erfolg, den sie mit Final Fantasy VII hatten.
Ja, und es ist natürlich auch insofern relevant für den internationalen Erfolg. Du sagtest das schon, es kommt in Europa dann auch raus und es kommt eben auch auf den PC. Auch wieder, glaube ich, ein Vorteil, dass sie sich für die CD entschieden haben, weil das ist natürlich leichter auch zu portieren auf den PC, der ja auch eine CD-Plattform ist, als es jetzt mit Modulen der Fall gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ist das auch eine Geschichte der Irrungen und Wirrungen, wie diese PC-Version entsteht. Das kürzen wir aber an der Stelle ab. Am Ende erscheint sie ein Jahr später, 1998, bei Eidos und bringt damit also auch PC-Spielern wie mir zum ersten Mal so richtig das JRPG nahe und dann gleich mit so einem Juwel. Und es fällt ja in die Zeit der Rollenspielflaute im Westen, wo dann solche Spiele wie ein Fallout oder vor allen Dingen ein Baldur's Gate 1998 dann eine Trendwende bringen. Und aber, das wird gerne vergessen dann in dieser Aufzählung, auch ein Final Fantasy VII, das auch mit dazu beiträgt, dass Rollenspiele auf einmal wieder en vogue sind, denn Final Fantasy VII ist für westliche Rollenspiele ja was völlig Neues, ja was ganz anderes und beeindruckt aber und zieht auch viele rein mit den reinen Schauwerten, die es mitbringt.
Ja, und es wird ja wirklich auch ein Spiel, was viele, viele Menschen über einen echt langen Zeitraum lieben und auch immer wieder nachfragen. Das Spiel wird so häufig neu aufgelegt, auch für iOS, für Android und jetzt noch in den letzten Jahren eben für die Switch, für Xbox One, für PlayStation 4. Der PC hat nochmal ein neues Update bekommen 2020, um da neue Features reinzubringen. Das ist ein Spiel, was einfach lange präsent ist. Und übrigens, es sind auch nur wenige Jahre vergangen seit Erstrelease, bis die Leute schon anfingen, nach einem Remake zu fragen oder sich generell zu fragen, von wegen, naja, wann macht Square das denn eigentlich neu? Das hat natürlich Square auch selber mit befeuert. Sie haben 2005 im Rahmen der PlayStation 3 Enthüllung ein Video gezeigt, was das Intro, was wir vorhin ausführlich beschrieben haben, quasi mit den Hardware-Fähigkeiten der PS3 umsetzt. Das ist ein qualitativ erstaunlich gutes Video, auch 17 Jahre später jetzt noch. Und so alt sind tatsächlich auch schon die Gerüchte oder die Hoffnungen, dass man Final Fantasy VII noch mal neu machen möge. Es dauerte aber dann noch viele, viele, viele Jahre, also 2020, gab es ja erst das richtige Final Fantasy VII Remake. Da waren wir schon lange aus der PlayStation 3 Zeit raus, fairerweise fast auch aus der PS4 Zeit, weil die ist da auch schon 7 Jahre alt, als das Spiel erscheint. Muss da sagen, das Warten hat sich gelohnt. Das Final Fantasy VII Remake ist ein überraschend tolles Spiel aus meiner Sicht. Ich mag das sehr, sehr gerne.
War ja etwas umstritten, habe ich mitbekommen. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, was du sagen würdest. Also dir hat es gefallen.
Ja, es ist natürlich beschnitten in seinem grundlegenden Umfang, weil es eben nur den Midgar-Part abdeckt. Dafür haben sie alles, was darin passiert, sehr, sehr, sehr erweitert. Also viele Charaktere sind viel, viel besser ausgearbeitet. Also auch die anderen Mitglieder von Avalanche. Ansonsten, du lernst alle Figuren besser kennen. Es ist komplett vertont. Es sieht unfassbar gut aus, hat sehr, sehr schöne Grafik. Es gibt keine Zufallskämpfe mehr. Die Kämpfe finden direkt in der Spielwelt statt. Das Kampfsystem ist eine coole Mischung aus alt und neu, würde ich sagen. Also grundsätzlich kannst du die Figuren direkt steuern und durch Standardschläge, die du machst, baust du quasi deine Aktionsleiste auf und kannst dann, wenn die einen bestimmten Level erreicht hat, dann eben Aktionen ausführen, wie zum Beispiel Materia-Einsatz oder Item verwenden. Es funktioniert echt gut. Ich weiß, dass eine Menge Leute Vorbehalte gegenüber das Spiel hatten oder auch haben, weil es eben das Original sehr, sehr stark verändert. Aber ich finde es ein tolles, super ambitioniertes und mutiges Remake eines Spiels. Und ich persönlich freue mich drauf, wenn da ein zweiter Teil erscheint. Auch weil es mit der Story ein paar echt interessante Sachen macht. Die will ich jetzt vielleicht hier wiederum nicht spoilern, weil das einige Leute noch nicht gespielt haben. Aber es ist kein reines Nacherzählen des Originals, sondern es geht dann nochmal mit einem anderen Ansatz ran, der echt ganz interessant ist.
Okay, ja, dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage zum Abschluss an dich, Fabian. Und wenn ich jetzt schon Abschluss sage, ich meine, es gibt Aspekte von Final Fantasy, die wir noch nicht erwähnt haben. Die ganze Chocobo-Zucht zum Beispiel, die Weapons als Zusatzziele, die man bekämpfen kann und so weiter. Aber ich sehe schon, wir werden nicht darum herumkommen, noch eine Trivia-Folge nachzureichen für unsere Unterstützer, wo wir dann diese Details klären. Die sind aber jetzt für das insgesamte Verständnis des Spiels nicht so relevant. Deswegen jetzt eigentlich nur noch meine Abschlussfrage. Sollte man das heute nochmal spielen, das Spiel?
Ja, wenn man es nicht kennt, auf jeden Fall. Es ist ein wichtiger Teil der Videospielgeschichte. Man kann, das sage ich ganz offen an der Stelle, auch eine der jetzt aktuellen Versionen nehmen für Switch, PS4, Xbox One oder eben auch PC. Da hast du bestimmte Komfort-Features. Du musst da nicht zwangsläufig cheaten, also du kannst da die Kämpfe abschalten oder immer deine Werte pushen, was Quatsch ist, weil dann beschädigst du das Spiel an sich ein bisschen oder den Anspruch dahinter. Aber du kannst das Spiel um den Faktor 3 beschleunigen. Und das ist teilweise echt ganz schön, weil es wirkt dann so, als würde es mit 60 Frames laufen, was es bei weitem nicht macht in vielen Momenten. Das ist gut und dann kann man das auch gut heute nochmal spielen und kann vielleicht auch das nachempfinden, was du und ich heute hier erzählt haben. Finde schon, dass man das noch mit Gewinn auch 25 Jahre später spielen kann.
Ja, schließe ich mich an. Es ist ein Meilenstein der Spielegeschichte und wenn man sich für Spielegeschichte interessiert, dann sollte man das gespielt haben. Aber man kann es ruhig in einer modernen Version spielen und es reicht auch, wenn man es bis Aristoteles-Szene spielt, was danach kommt. Wir haben es ja ausführlich beschrieben, fügt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel hinzu. Aber es ist unterm Strich trotzdem ein phänomenales Spiel.
Ja, da sind wir uns einig. Ich bin gespannt, welchen Meilenstein wir beim nächsten Mal besprechen werden, Christian. Wir suchen uns ja echt immer nur die ganz großen Spiele raus.
Ja, sowas wie Chips Challenge.
Stimmt.
Ja, sowas von dem Kaliber kommt als nächstes wieder, würde ich sagen.
Ja, gucken wir mal.
Oh ja, ich bin auch gespannt, aber ich bin sehr froh, dass wir über Final Fantasy VII gesprochen haben. Und ich prophezei an dieser Stelle schon mal, es wird nicht das letzte Final Fantasy sein, über das wir bei Super Stay Forever sprechen werden.
Da bin ich gespannt, welches du als nächstes vorschlagen wirst. Ich hätte noch ein, zwei Favorites, aber ich will jetzt hier die Überraschung nicht verderben.
Also werden wir weitergehen zu den Neueren? Werden wir zurückspringen zu den Älteren? Werden wir lateral springen zu Final Fantasy Tactics oder sowas, zu den Ablegern?
Oh.
Eieiei, also an eurer Stelle, liebe Zuhörer, würde ich es kaum aushalten. Aber da müsst ihr euch gedulden. Okay, Fabian, dann herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Wie immer gilt, wir freuen uns auf eure Meinung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Teilt sie mit uns in unserem, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, brandneuen Forum auf der Webseite oder über alle andere Kanäle in Discord, wo auch immer ihr uns erreichen möchtet. Wir sind sehr neugierig auf eure Ergänzungen und wie gesagt, für alle unsere Unterstützer bei Patreon und Steady werden wir noch eine Folge mit Anekdoten und Ergänzungen nachreichen.
Das machen wir. Vielen Dank dir, Christian, für die Zeit und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Super Stay Forever.
Bis dann. Tschüss. We'll be right back.